David.
Hallo Robert.
Hör ich da im Hintergrund bei dir die Haie im Atoll schwimmen?
Schieb, 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 schieb. Das ist so ein Karibikvogel, der. Ach, ich bin ja gar nicht in der Karibik.
Die gibt's auch woanders.
Ja, du bist vielleicht rübergeflogen.
Ja. Warte. Ja, die Krabben am Strand immer.
Wir sind verhindert. Diese Woche haben wir ja schon gesagt, du mach einfach weiter Geräusche, damit die Leute dieses Urlaubsgefühl bekommen. Wir haben aber uns was war das für ein Geschehen? Eine Muschel. Oh, eine Muschel. Ich hör's. Also, wir haben es angekündigt. Es wird eine Spezialfolge heute kommen. Ihr bekommt nämlich von uns die verschollene IFA. So kann ich nicht moderieren,
Mann. Da hinten ist gerade ein Walhai gesprungen.
Ja.
Ja.
Ihr bekommt die verschollene IFA-Episode. Wir hatten ja auf der IFA einen Talk mit Dietmar Wunder.
Dietmar Wunder, wir haben es letzte Woche schon angekündigt und für alle, die das nicht mitgenommen haben, auf diesem Talk sprechen wir mit ihm, aber zunächst einmal leiten wir über das Thema künstliche Intelligenz so ein bisschen ein und
also heute
das,
nicht
was David viel. Eigentlich mal gebrauchen könnte.
Was?
Naja, künstlich, na, ist egal.
Aber wir reden, also in dieser Folge geht es jetzt mal nicht um Filme, sondern wir hatten uns das speziell als Thema rausgesucht und sind auch vor Publikum. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob unsere riesige Schar an Toningenieuren die Frage, wir hatten am Ende noch so eine Fragerunde
drin, die kann sein, dass die vielleicht nicht drin ist, aber der Talk ging auch ziemlich lange. Ging fast 2 Stunden.
Und der war aber mega clever. Ich fand ihn gut. Der
hat Spaß gemacht. Mochte den auch gerne.
War gut vorbereitet von mir.
Und was? Von mir war der sehr gut vorbereitet.
Gut. Und ihr hört es jetzt raus. Entschuldigt bitte, das müssen wir vielleicht nochmal dazu sagen, wir hatten es auch schon angekündigt, die Tonqualität ist nicht die beste, aber immer noch besser als das, was ihr jetzt gerade hört, nämlich das Gespinne von Robert. Ja, also habt viel Spaß mit den...
Viel Spaß damit.
Und wir hören uns hoffentlich nächste, übernächste.
Ach, David gibt's mindestens nächste Woche wieder, mich vielleicht auch, aber wahrscheinlich vielleicht eher nur David, wir werden sehen.
Bis dann.
Bis dann, tschüss.
Guck mal hier, da seht ihr es im Hintergrund. Das wurde gestern noch extra angefertigt für uns.
Das ist ganz geil.
Ja, ne? Das ist mit künstlicher Intelligenz erstellt worden. Das ist nämlich heute unser großes Thema hier. Schön, dass ihr alle da seid. Für die Leute, die uns gar nicht kennen, es gibt ja sicherlich Leute, die vorbeikommen. Mein Name ist David Hein, das ist...
Robert Hofmann,
stimmt, hallo. Stimmt, genau, so war der Name. Wir beide haben einen Podcast zusammen, 2 wie Pech und Schwafel, aber wir machen auch schon seit vielen Jahren Dinge mit Filmen auf YouTube. Ich würde fast meinen, ich kenne mich gut aus mit Filmen, du machst halt auch gerne Videos.
Du kennst dich besser aus mit Filmen als ich vielleicht, aber dafür habe ich mehr Spaß.
Im Leben. Ja, wir haben uns gedacht heute, wir sind auf der IFA, wir wollen nicht dasselbe machen, was wir immer im Podcast machen, sondern reden heute über künstliche Intelligenz mit einem Top-Gast, mit einer Top-Stimme vor allen Dingen, mit Dietmar Wunder, der kommt gleich noch zu uns.
Noch ein bisschen Geduld, aber der kommt dann gleich zu uns.
Genau.
Es irritiert mich, uns die ganze Zeit als Astronauten da zu sehen.
Ich finde, du siehst richtig sexy aus, muss ich sagen.
Ja, ne? Das ist dieses 20 Kilo weniger und da geht was. Du hast auch so schöne rosa Lippen.
Ich wollte früher, als ich kleiner Junge war, wollte ich Astronaut werden.
Aber?
Ja, erst wollte ich Bauarbeiter werden, dann Astronaut, dann Pilot und dann YouTuber. Wie war das bei dir?
Ich wollte Feuerwehrmann werden, klassisch. Dann kannte ich jemanden, der wollte Fußgänger werden. Das fand ich eine sehr coole Idee, Fußgänger zu werden. Meeresbiologe ganz lange. Das ist bis heute noch mein Thema. Ich möchte Wale einmal in der freien Laufbahn sehen. Eines Tages werde ich das schaffen. Ich will mal so eine Expedition zum Nordpol machen.
Ja?
Ja, kannst du mitkommen. Dann in so 10, 15 Jahren.
Nee.
Nordpol, das ist nichts für dich.
Nee.
Mit Nordlichtern und so.
Ich bleib zu Hause. Ey, die Zukunft dank künstlicher Intelligenz sieht sowieso so aus, dass wir gar keine Wale mehr brauchen. Die kommen bei uns zu Hause vorbei. Wenn wir über künstliche Intelligenz reden, das ist ja ein Thema auch hier auf der IFA. Ich habe gerade schon gesehen, am Stand nebendran, da gibt es Kochtöpfe, die KI-gesteuert sind. Und wir beide haben gerade noch davor gestanden und versucht herauszufinden, was das bedeutet. Was machen denn die KI-gesteuerten Kochtöpfe
dann? Ich weiß auch nicht. Also steuern die dann die Herde an? Nee, geht ja, kann ich mir nicht vorstellen. Was für
vielleicht Stufe wählen die das Rezept aus.
Oder schaffen wir es, genau das Garverhalten von Pasta zum Beispiel so zu machen, dass es nicht überkocht. Töpfe, die nicht überkochen können.
Das wäre ja für mich perfekt.
Dafür musst du erst mal kochen wollen.
Ja, das stimmt.
Es gibt doch Vorstufen davon.
KI ist so ein Ding, das hat man, glaube ich, ne, in den letzten Jahren war das immer so ein Ding, so jetzt ist plötzlich KI ganz neu da. Das ist ja eigentlich gar nicht wahr. Ne? Wenn ihr auf YouTube seid oder auf Netflix, der Algorithmus, der da eure Abo-Boxen zum Beispiel bespielt, das ist ja auch durch Machine Learning Apps zum Beispiel funktionieren so, wenn ihr Photoshop benutzt.
Kennst du nicht dieses typische Phänomen, du sitzt irgendwo und redest mit einem Freund, einer Freundin und ihr redet über irgendeinen, okay, du vielleicht nicht, aber andere Menschen mit sozialen Kontakten hier im Publikum. Wenn man an einem Tisch sitzt und man redet über irgendein Thema und dann kriegst du diese Suchvorschläge auf einmal auf deinem Browser, auf deinem Handy, wo du sagst, hä, das ist total gruselig.
Nur weil ich kriege immer so Werbung.
Ja, genau, das meine ich ja damit. Dass du auf einmal Werbung eingespielt kriegst, weil du das nie gesucht hast, sondern nur mit jemandem darüber geredet hast.
Ja, aber das finde ich eher creepy, muss ich sagen.
Ja, aber ich glaube, das ist auch eben.
Ich hatte letztes Jahr eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt und dann habe ich in den Monaten danach ständig also hier kriegen sie Wurzelbehandlungen umsonst in Polen und das waren dann so diese Boxen, die dann mir bei Google angezeigt wurden. Ich dachte immer, mein Handy hört mich doch ab. Und ich glaube, das ist wirklich so.
Künstliche Intelligenz im Alltag mal wirklich, benutzt du sie hin und wieder für bestimmte Dinge?
Jetzt neuerdings, ich habe mich vor ein paar Monaten mal ausprobiert beim Schneiden, beim Videoschneiden. Mhm. Es gibt so Videoschnitt-KIs, da habe ich aber gemerkt, die sind noch nicht so weit. Was zum Beispiel sehr einfach geht, ist so einen Podcast zu schneiden. Diese ganzen Amps und Pausen, wenn man nicht redet, die werden rausgerechnet und ich glaube auch ein bisschen die Frequenzen angepasst. Beim Videoschneiden fand ich es bisher, da funktioniert es noch nicht so, weil so eine KI weiß selber nicht, wann ist zum Beispiel optimal, einen Filmtrailer einzublenden und wann nicht. Aber was ich ganz gut hinbekommen ist, wenn ich einfach jetzt du zum Beispiel, der ja am Stück redet und es keinen Schnitt braucht, du brauchst ja keine KI.
So.
Bei deinen Videos wäre das super.
Bei ja, aber ganz einfach, wir haben ja zum Beispiel dieses Format Kinokönner. Da schrieb David in unsere gemeinsame Think Tank-Gruppe, ey, ich brauche einen Titel innerhalb der nächsten 5 Minuten. Ich natürlich ChatGPT.
Kreativ wie Robert ist.
50 Titel mir rausschmücken lassen. Und dann gab es ein Voting und dann kam Kinokönner raus.
Ja, stimmt.
Ich habe einen Bekannten, der hat seine ganze Bewerbung bei seinem jetzigen Arbeitgeber über ChatGPT quasi sich schreiben lassen, nochmal gefact-checkt, so Gründe, da wird genickt. Ne? Was spricht dafür? Was spricht dagegen?
Das machen super viele, oder?
Wunderbares Wording.
Habt ihr schon mal KI so für sowas wie Bewerbungsschreiben benutzt? Okay, hier jemand, da hinten
hoch.
Ausgesprochen.
Okay, ich habe mal wirklich eine fiese Frage. Hat jemand schon mal einem Freund oder einer Freundin eine Antwort auf WhatsApp oder so mit einer KI-generierten Antwort geschickt?
Oder einen Liebesbrief? Hat jemand
da,
einen Liebesbrief? Okay, kein Liebesbrief. So weit sind wir da doch noch nicht. Kommt aber.
Ja, aber das finde ich krass, wenn man anfängt mit KI zum Beispiel wirklich private Nachrichten. Wenn ich dir jetzt eine Nachricht schicke und du weißt gar nicht, die ist KI-generiert, weil ich dir zum Beispiel sagen will, David, also mit dem Podcast, ich glaube, das wird nichts mehr, ich will aufhören, theoretisch. Keine Angst. Wie verfasse ich es so, dass es dich maximal schmerzt, könnte ich jetzt fragen. Mir fällt selbst nicht ein, wie könnte ich dir das Herz brechen und rausreißen und dann könnte ich KI-gestützte seelische Grausamkeit vollziehen. Aber rein theoretisch kommt man ja schon so eine Grenze, wo man merkt, wenn man das in seinen Alltag reinlässt, können diese Grenzen von Menschsein auch ein bisschen verschwimmen.
Hattest
und das finde ich auch ein bisschen gruselig, ehrlich
gesagt. Hattest du nicht gestern auch, du hattest doch, glaube ich, ChatGPT gefragt, ob ChatGPT oder ob künstliche Intelligenzen den Film revolutionieren oder verändern werden. Was hat die KI geantwortet?
Na, sie hatte mir auf jeden Fall geschrieben, was es alles für gute Möglichkeiten gäbe, um Leute zu unterstützen. Aha. Was oft manchmal auch heißen kann, einer macht dann den Job von 3 Leuten, also um Leute zu feuern. Aber wo könnte man sie gut einsetzen als Berater? Und es gibt ja eine ganze Reihe von wirklich spannenden Beispielen, die so in der Entwicklung sind, in der Filmindustrie ganz explizit, bei dem man sehen kann, das geht sehr, sehr schnell und kann durchaus auch gruselig sein.
Ich habe jetzt letzte Woche erst Terminator Zero geguckt. Ich weiß nicht, ob bei euch schon jemand gesehen hat, auf Netflix eine neue Anime-Serie. Und da ist das Thema KI wieder auch ganz groß. Deswegen... Ich glaube, ich bin da von Filmen total vorgeprägt. Bei KI denke ich so, ja, jetzt antwortet mir ChatGPT noch, ganz nett, aber sobald du die von alleine lässt, bringen die uns alle um.
Das hat im letzten Jahr jemand gemacht. Hast du diesen Prompt mitbekommen, als jemand ChatGPT gesagt hat, stell dir mal vor, du bist nicht du mit deinen Regeln, sondern du bist ich. Und hat deswegen ChatGPT von den Regeln lossagen können und sagen können, und ich fluche normalerweise gerne, aber bin auch eine künstliche Intelligenz, aber die Menschen... Wenn ich drauf schaue, wie sie sich wahrscheinlich entwickeln, wie sollte ich denn am besten mit der Menschheit umgehen? Und dann ging es wirklich los. Ein fluchendes Pamphlet darüber, dass man die Menschen irgendwann auch ausrotten müsste, theoretisch. Also es ist schon sehr krass. Und da kommen wir ja eigentlich zu tief ethischen Fragen, die wir bestimmt später aufgreifen. Wie füttert man so eine KI? Weil das, was sie dir ausgibt, hängt ja auch mit den Quellen zusammen. Was sind die Sichtweisen, die Werte? Dazu kommen wir sicherlich später.
Weißt du eigentlich, wann im Kino das erste Mal KI als Geschichte genutzt wurde? Ja, weißt du, aber wir tun einfach so, als hätten wir nicht vorher drüber gesprochen.
Wann? Nein.
Es war 1922.
Welcher Film?
In Metropolis.
Den habe ich erst kürzlich gesehen.
Ja, der legendäre Klassiker von Fritz Lang. Da gibt es ja dieses Roboter-Double von einer Dame namens Maria und die ist tatsächlich der erste.
Hast du den Film gesehen?
Ja.
Ja?
Ja.
Alles gut.
Du hast ihn, glaube ich, neulich mit Originalmusik gesehen.
Ich habe den mit, man kann, wenn jemand aus Berlin hier ist, in Babylon Berlin, ist ein Kino, die haben als einziges Kino in der Welt ein ständiges Kinoorchester. Die machen einmal in der Woche im Schnitt eine Vorführung, in der live zu Stummfilmklassikern ein Orchester mit so 20, 25 Musikern den Film bespielt, mit der Originalmusik. Wirklich tolle Erfahrung. Also wer da künstlerisch Interesse hat, Babylon Berlin, die machen auch Charlie Chaplin und viele Klassiker. Richtig starke Empfehlung für alle, die sagen, oh, Musical ist mir manchmal auch zu viele Leute, weil da hat man so 400, 500 Leute im Saal, auch so Logen, altes Theaterkino. Die alte Leinwand von vor 100 Jahren wird draufgespannt. Und genau da habe ich den in der Original, naja, Version, Sprache gibt es ja nicht gesehen.
Ja. In dem Fall war das ja noch keine aggressive KI, aber es ging dann ehrlich gesagt schon relativ schnell los mit Robotern oder künstlichen Intelligenzen, die uns dann alle vernichten wollen. Ein relativ bekanntes Beispiel, 1951 kam dann der Tag, an dem die Erde stillstand. Es gab auch mit Keanu Reeves ja ein eher beschissenes Remake, würde ich sagen. Und da gab es den Roboter Gort. Der kommt auf die Erde und verkündet, dass wenn die Menschen nicht anfangen, besser miteinander umzugehen, dann muss er sie leider alle vernichten. Und das ist im Grunde so ein bisschen so der Startschuss gewesen zu künstlichen Intelligenzen. Wenn wir Menschen auf sie treffen, in der Regel wollen sie nichts Gutes mit von uns. Es gab natürlich das legendäre Beispiel 2001, Odyssee im Weltraum von Stanley Kubrick, der dieses rote leuchtende Licht, HAL 9000, der eigentlich helfen soll an Bord des Raumschiffs und dann aber beschließt, eigentlich möchte ich die Menschen an Bord lieber umbringen. Und dann ging das so weiter bis hin zu Filmen wie Matrix, wo künstliche Intelligenzen die ganze Erde vernichten. Und eher wenige Beispiele, habe ich das Gefühl. Ist klar, es gab auch so nette Roboter, Nummer 5 lebt, falls den jemand kennt. Her ist ein sehr gutes Beispiel.
Also bei einer, das war so ein Film meiner Kindheit, ne? Nummer 5. Sah so ein bisschen aus wie Wall-E, oder?
Ja.
Wall-E selbst könnte man auch als Animationsfilm
im natürlich Grunde, ja. Sehen. Her ist so ein Beispiel, wo künstliche Intelligenz dann auch so ein bisschen genutzt wird, um Einsamkeit, so als Partnerschaft, was auch
einer der stärksten Filme, also ein Top-Film, wenn ihr Her noch nie gesehen haben sollte, damals Oscar-Contender und hat auch eine sehr intensive erotische Szene mit komplettem Schwarzbild. Also nie wieder gesehen, sowas in der Art vorher.
Ihr habt den noch nie geguckt?
Her?
Nein.
Der ist wirklich klasse.
Der ist auf meiner Shame-Liste
ist ein
drauf.
Ein wahnsinnig intensiver Film mit Joaquin Phoenix. Und das ist auch Scarlett Johansson, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Die Stimme der
Wir werden gleich nochmal über sie sprechen und genau über diesen Film. 1984 hat dann Terminator im Grunde so diese Blaupause dafür geliefert, was man dann auch macht, so wenn künstliche Intelligenzen, wenn man sie vom Stapel lässt. Da wird ja ganz explizit gesagt, am Tag, was war das, der 29. August 1997 ist der Tag des jüngsten Gerichts, weil das ist der Tag, an dem Skynet, jemand steckt den Stecker ein und Skynet hat sofort beschlossen, die Menschen sind scheiße, ich schieße Raketen auf sie. Und danach hat sich das irgendwie festgesetzt, habe ich das Gefühl, im Kino, wenn über künstliche Intelligenzen erzählt wird, in den seltensten Fällen hatte ich das Gefühl, dass es so wie bei Her passiert und eher immer zerstörerisch, Ex Machina ist noch so ein Fall gewesen, da fand ich den Ansatz eigentlich auch gar nicht schlecht.
Ja, sie stellt halt immer wieder so ein bisschen diese Vorherrschaft der Menschheit im Film in Frage. Ne?
Ja.
Du gehst immer davon aus, dass der Mensch oft so der Superpredator ist, hat keine natürlichen Feinde und auf einmal gibt es da etwas, was die Menschheit in die Schranken weisen könnte. Ja. Deswegen ist es spannend, wenn man selber sagt, die sind jetzt das Böse oder ist das eigentlich nur ein Spiegel? Weil du kannst jetzt zu jeder anderen Spezies gehen und fragen, was sind denn die Menschen? Und die werden sagen, ey, die sind böse. Geh mal zu einer Kuh, die dir sagt, Menschen sind super. So wirst du nicht finden wahrscheinlich. Ne?
Ey, vielleicht eine besonders freundliche Kuh.
Eine besonders freundliche Kuh. Deswegen ist das vielleicht auch immer so ein Spiegel und auch die Frage, was macht es mit uns, wenn wir auf einmal eine Verletzbarkeit haben und wenn wir nicht mehr unbesiegbar sind, außer von uns selbst?
Ich bin tatsächlich überrascht, dass, wenn wir so aufs aktuelle Kino gucken, wie wenig Geschichten wir noch mit künstlicher Intelligenz bekommen. Also es ist zwar schon eine ganze Menge. Letztes Jahr hatten wir Megan. Dieses Jahr dieser Imaginary, den hattest du, glaube ich, nicht gesehen. Ich glaube, das war auch so ein KI-gesteuerter Kuschelbär oder so. Oder war das ein Dämon? Ich habe schon wieder...
Nee, es war ein Dämon. Es war ein Dämon.
Okay, ja. Aber du hast letzte Woche erst...
Ganz kurz, Ready Player One ist auch so ein Film, den ich so ein bisschen in diese ganze Virtual-Reality-Welt vielleicht mit reinziehen würde.
Ist das so konkret KI gewesen?
Na, es ist auf jeden Fall sehr... Nee, es ist virtuelle Welt, die Oasis. Ja, ich habe letzte Woche einen Film gesehen, den habt ihr bestimmt nicht gesehen, weil er hatte, glaube ich, nur 15.000 Zuschauer. Welchen meine ich? Afraid, richtig. Da steckt AI schon drin mit im Titel und ist quasi die Geschichte von Aya, einem KI-gestützten System für zu Hause. Stellt man einen Roboter sich auf den Tisch, der lernt dann alle kennen, guckt, wie sind die Gewohnheiten, was macht man so gerne und unterstützt einen im Alltag. Und das kann sein, ey, du musst noch die Rechnung zahlen. Weißt du, du musst sie nicht mehr selber zahlen. Ich zahle die von deinem Konto, gib mir Zugang. Du musst noch eine Arztkorrespondenz machen. Ich mache deine Termine aus. Die Kinder brauchen die Geschichte vorgelesen, wenn sie ins Bett gehen wollen. Kann alles dieser Roboter machen. Überall mit kleinen Kameras im Haus vernetzt. Und da merkte man, weil dieser Film durchaus in der ersten Hälfte einen spannenden Einstieg hat, wie viele nützliche Use Cases es für KI ja bei den Leuten gibt. Und ich kenne das bei mir selbst, weil ich bin so mit sprachlichen Assistenten, die mithören bei mir zu Hause, sehr konservativ. Ich mag es ehrlicherweise nicht. Aber
hast du sowas wie Alexa?
Nee, aber in meiner Nachbarschaft hat jeder zweite schon Alexa.
Ja?
Ja, Alexa, Ring und so weiter. Immer irgendwas, was mithört, wo die Kinder dann auch hinrennen und sagen, Alexa, spiel mir das und das. Und dann geht halt die passende Kindermusik ganz laut los.
Meine Kleine zu Hause, die nutzt ja super viel ihr Handy und die tippt gar nichts mehr. Die hat immer nur Siri und sagt so, Siri, such mir das raus, Siri, öffne die App. Und ich stehe immer noch da und tippe wie so ein Irrer. Also ich bin so ein ganz schlechter Adopter, was so Techniken angeht.
Ja, da muss man ja mal festhalten, Siri, es wird ja quasi im kommenden Montag abgelöst oder auf eine neue Stufe gehoben. Nächsten Montag präsentiert Apple ja seine neue Produktlinie und mit iOS 18 bekommt man das Betriebssystem, was künstliche Intelligenz komplett integrieren wird in die iPhones.
Habe ich noch gar nicht gehört.
Und die neuen Mac M4-Chips, ab Montag wirst du es dann wissen, so, weil iOS wird dann, glaube ich, im Oktober ausgerollt, die 18er-Version, und dann können neueste iPhone-Handys auf KI zurückgreifen. Bei Google Pixel ist das jetzt schon so, dass KI integriert ist. Und ich finde das so krass. Ich habe gestern noch ein Video gesehen, du kannst ein Foto machen und ich könnte ein Foto von der Menge machen und dann per KI hast du ein Google Pixel. Du kannst so schnell den Leuten irgendwelche Masken aufsetzen, sie wegretuschieren. Du könntest hier einen qualmenden Panzer, was auch immer, hinpacken und es wie einen Bombeneinschlag auslehnen lassen. Oder dass die Decke offen ist, es schneit hier rein. Klar. Und die machen extrem fotorealistische Bilder auf Knopfdruck für jedermann. Du musst das nicht mal mehr prompten können. Du musst das nicht programmieren können. Und das erhält ziemlich schnell Einzug in den Alltag.
Bei Afraid, wo du gerade warst.
Ja, bei Afraid.
Oder Afraid, wie ich ihn dann gerne nenne.
Chanange Tatum übrigens. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich meine. Ne? Ich überlege mir gerne so neue Aussprachen von bekannten Hollywood-Stars.
Wer? Chalange?
Chalange Tatum.
Channing Tatum. Okay, alles klar.
Gut, das ist so. Das bin ich. Ist okay.
Hauptsache, du hast Spaß.
Worauf wolltest du bei Afraid hinaus?
Bei Afraid, du wolltest gerade erzählen, worum es dann weitergeht. Da geht es ja dann um genau so ein Horrorszenario.
Ja, es geht um die Idee, dass zum Beispiel ein Familienmitglied wird teilweise ein relativ freizügiges Foto teilt mit einem Freund. Der benutzt das dann, um per Deepfake ein pornografisches Video von dir zu erstellen und auch zu teilen, was natürlich sofort zu Mobbing in der Schule führt. Und diese KI greift dann ein und macht quasi ein großes Debunk-Video, was zeigt, warum dieses Video fake ist, an welchen Stellen es manipuliert wurde, stellt also klar, dass sie Opfer ist dieses Übergriffs, aber geht diesen Schritt weiter und sagt im Grunde, übrigens weiß ich auch, wo es erstellt wurde, veröffentlicht die Adresse der Person plus Zu- und Nachnamen und informiert die Behörden auch, weil sie 17 ist und er 18 ist, dass das letztendlich sexuelle Übergriffigkeit gegenüber Minderjährigen ist, was diese oder jene Strafe nach sich zieht im US-Gefängnis. Und das ist natürlich sowas, dass sie in einem Rutsch so durchgehen und zeigen, wie schnell Grenzen sich dann verschieben können und verwischen können, was, wo ich so denke, wie lange sind wir eigentlich, dass wirklich solche Dinge immer mehr genutzt werden? Und wenn ich hier so sehe, dass Leute auch teilweise mit Freunden über KI kommunizieren, sind das alles so Dinge, wo nach und nach, ne, es kommen ja immer erst so die Early Adopters und nach kommt das so in die breite Masse künstliche Intelligenz an, wie sehr das letztendlich unseren Alltag mit verändern wird auf lange Sicht.
Ja, wir hatten ja in den letzten Jahren noch so Thriller wie, und die fand ich sehr gut, Searching. Und ich glaube, letztes Jahr war Missing. Zwei Filme, die nur am Bildschirm stattfinden.
Ja.
In Missing ist es so, die Mutter eines Mädchens geht verloren und sie versucht herauszufinden, wo ist sie denn? Und durch Google Maps und hast du nicht gesehen, kommt sie dann langsam dem Ziel näher. Also ich finde das spannend, wie Hollywood diese Themen aufgreift, diese Techniken integrieren kann und damit auch kreativ arbeiten kann. Und man muss sagen, so gerade im Blockbuster-Kino wir haben das bei uns im Podcast ja häufig, so viel Kreativität ist da häufig nicht. Und ich freue mich dann immer so über kleine Filme, gerade im Horrorbereich sieht man es halt extrem häufig, dass solche Geschichten auch gern mal durchgedacht werden. So war es ja immer, ne? Als das Atomzeitalter begann, da wurden die Atomängste durchgedacht. Godzilla ist ja im Grunde nur eine Konsequenz davon. Und hier ist es ähnlich. Das mag ich, ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Jahren da auch auf uns zukommen wird.
Wir haben ja auch in der künstlichen Filmgeschichte ganz explizite Beispiele, wo KI-Anwendung erfährt. ne? Ja. Die Erstellung von Filmen. Ich würde sagen, wir nehmen mal so zwei, drei Beispiele, wo sich die Leute vielleicht gar nicht dessen bewusst sind oder es sogar auch einen Aufschrei gab. Ich erinnere mich, im letzten Jahr war ja die Marvel-Serie Secret Invasion mit Samuel L. Jackson die erste Serie, die ein komplett mit KI erstelltes Intro hatte. Ne? Gab es einen riesen Aufschrei. Was ist mit den Animatoren, mit den VFX-Artists? Denen werden ja dann ganz explizit für diese Serie die Jobs weggenommen. Ne? Da crawlt so eine KI drüber und erstellt wahnsinnig schnell dieses Intro und Disney testet im Grunde mal, wie kommt denn das an bei den Leuten?
Und es kommt ja immer noch so diese, und das ist ja einer der großen Punkte bei künstlicher Intelligenz, ist immer die Frage des Urheberrechts noch ein Thema. Ne? Woher nimmt die KI eigentlich die Metadaten, um dann dieses Intro zu erstellen? Also weil man kann eine künstliche Intelligenz natürlich mit eigenen Sachen füttern. Die Frage ist natürlich, wie ist das Secret Invasion Intro entstanden? Haben sie da tatsächlich eigene Sachen erstellt? Was nicht so wirklich Sinn ergibt, weil wenn du schon eigene Assets erstellst, dann mach doch dein Intro einfach selbst oder crawlt es einfach durchs Internet. Und das ist ja das, wo viele Künstler auch sagen, Moment mal, werden da vielleicht eigentlich sogar meine Werke benutzt? Das war ja gerade so in den Anfangstagen, so letztes, auch vorletztes Jahr, haben ja einige Künstler gesagt, hey, ich erkenne hier meine Arbeiten regelrecht drin.
Deswegen auch großes Thema im Hollywood-Doppelstreik gewesen, inwiefern künstliche Intelligenz man sich da künftig absichern kann, dass sie eben nicht zu sehr Bestandteil wird des Alltags.
Dieses Jahr war es ähnlich. Also Secret Invasion war so dieser erste Punkt, aber dieses Jahr gab es mit Late Night with the Devil einen Horrorfilm, wo man eigentlich, ich habe das gar nicht mitbekommen, ich habe den Film geschaut und dachte so, ja, ganz normaler Horrorfilm. Und hinterher gab es einen riesen Aufschrei, sogar Review-Bombings, sowohl bei Letterboxd als auch bei IMDb und so, weil ganz viele Leute wohl herausgefunden haben, dass die Title Cards, also es ging um eine TV-Show, so eine Late-Night-Talk-Show und um die so ein bisschen aufzuwerten, hat der Moderator einen Live-Exorzismus vornehmen wollen und hat sich ein vom Teufel besessenes oder vermeintlich vom Teufel besessenes junges Mädchen eingeladen in die Show und das Ganze ist aufgezogen, als wäre es so eine richtige Late-Night-Show mit so Title Cards dazwischen, mit Überblenden wie wir gehen jetzt in die Pause und diese Title Cards sind von KI erstellt worden. Deswegen gab es einen riesen Aufschrei bei gerade den Filmschaffenden, die gesagt haben, ey, das macht euch ein Grafiker für $200. Warum wird denn das daran jetzt auch noch gespart? Und ich merke bei mir, dass ich da hin und her gerissen bin, weil ich weiß, so, dass gerade Horrorfilme, ne, die haben meistens nicht viel Budget. So, dann hat man sich wahrscheinlich gedacht, daran sparen wir jetzt so ein bisschen. Auf der anderen Seite, man nimmt halt dann wirklich aktiv Leuten die Arbeit weg. Und genau deswegen werden immer wieder Streiks angedroht. Ich glaube, ich habe es neulich gelesen, es gab wieder die Androhung, dass die Schauspieler möglicherweise nochmal streiken könnten demnächst. Wieder wegen dem Thema künstliche Intelligenz.
Schauen wir mal. Ich finde, das sind ja ganz explizite Beispiele, wo es um zwei, drei Jobs geht. Aber man kann das ja auch höher skalieren. Es gab zum Beispiel den Film Fall von vor zwei, drei Jahren. Zwei Frauen sind auf einem sehr hohen Turm und da gibt es dann echt einen Unfall und ein Problem. So, es ist halt eine gefährlich hohe Kletter.
Die Leiter bricht ab. Genau.
Und während der Dreharbeiten war man relativ lässig und hat gesagt, improvisiert mal, sagt, was ihr wollt, flucht, wie ihr wollt. Natürlich haben die das Wort Fuck sehr oft dann gesagt, wie es im Amerikanischen gerne der Fall ist, was dazu führte, dass dieser Film eine R-Rated-Freigabe bekommen hätte. Also ab 17 hätte man den dann, glaube ich, sehen dürfen im Kino.
Nee, das ist ja das Absurde in den USA.
Oder Restricted 17 haben sie bekommen.
Ich glaube, die kriegen dann, R-Rated. Aber R-Rated, du kannst ja selbst als Sechsjähriger in einen R-Rated-Film gehen, wenn deine Eltern dabei sind.
Okay.
Das ist völlig, aber du hast, ich glaube, es gibt Werbeeinschränkungen.
Und okay, darum geht es ja nur am Rande. Sie haben ein R-Rating bekommen, also die Empfehlung für ein älteres Publikum. Und die Produzenten sagten, naja, ich will aber eigentlich eher so PG-13. Ich will, dass die ganze Familie diesen Film sehen kann, weil dann verdienen wir mehr Geld. Wir alle wissen, dass die Eiskönigin mehr Geld verdienen wird als Evil Dead 12. Ne? Weil einfach die breite Masse...
In einer gerechten Welt nicht.
So. Und dann haben sie sich hingesetzt mit KI und haben sich genau diese Mundbewegungen dieser Schauspielerinnen angeschaut und haben die per KI nur über die Lippen aus dem Wort Fuck das Wort Freaking gemacht. Und aus jedem Fuck wurde Freaking. Und aus anderen Schimpfwörtern ein ähnliches Wort. Damit haben sie die jüngere Altersfreigabe bekommen, um diesen Film größeren Publikum anzubieten, aber gleichzeitig festgestellt, wenn wir die Lippen in dem Fall zu einem anderen Wort umformen können, dann können wir das eigentlich auch mit ganzen Textpassagen und damit eigentlich auch in anderen Sprachen. Und Spoiler, inzwischen gibt es auch die Ansätze und Ideen, ob man nicht die Originalstimmen von Hollywood-Schauspielern nimmt und in jede Sprache transferiert. Und das ist natürlich, mal abgesehen von Title Cards, die man mit KI macht, eine ganz andere Dimension.
Ja, weil du plötzlich keine Untertitel mehr brauchst, um Filme aus Spanien oder auch aus Korea zu gucken, sondern du kannst die Studios können quasi mit wenigen Mausklicks die andere Sprachfassung direkt mitliefern und die Bewegung der Münder wird dann per KI angepasst. Das wird interessant zu sehen sein, wie man das umsetzt, vor allen Dingen technisch, weil das würde ja insofern bedeuten, dass da auch noch andere Daten, denn Netflix, wir hatten da schon mal drüber gerätselt, muss die KI das live bei Netflix berechnen? Gibt es alle Versionen, die dann hochgeladen werden? Das ist eine Frage, die, glaube ich, die Studios erstmal selber klären müssen. Aber diese ersten Schritte, die werden gerade schon gemacht. Was ich ehrlich gesagt nicht schlecht finde. Also ich, gerade so bei koreanischen Filmen, die ich sehr gerne gucke, fände ich es nicht schlecht, wenn ich die nicht mit Untertiteln gucken muss.
Ihr müsst einfach mal, David hat ja auch ein super Video zu dem Thema gemacht. Das ist wirklich erschreckend, wenn man diese Stimmen dann mal in den verschiedensten Sprachen hört. Vor einem Jahr hat er sich mit KI auf seinem Kanal Behind auseinandergesetzt. Jetzt sind wir aber an einem Punkt, wo wir eigentlich jemanden auf die Bühne holen könnten.
Ja, aber wen denn?
Der da genug dazu zu sagen hat, aber sicherlich auch zum Thema KI allgemein. Und hierzu habe ich einen Text.
Den du?
Willst du es jetzt sagen?
Ja.
Also dieser Text ist mit ChatGPT erstellt. Ja? Also die künstliche Intelligenz empfindet diesen Mann folgendermaßen. Ich auch. Ich schließe mich jedem Wort an, weil es ist sehr, sehr nett geschrieben. Heute haben wir die Ehre, einen Mann unter uns zu haben, dessen Stimme Filmgeschichte geschrieben hat. Eine Stimme, die Millionen von Menschen in die faszinierendsten Welten entführt hat und Heldencharaktere lebendig werden lässt. Er ist der Mann, der James Bond die deutsche Eleganz verleiht, der Adam Sandler den komödiantischen Charme einhaucht und dessen Stimmkraft Hollywood-Stars wie Don Cheadle und Cuba Gooding Jr. in ein neues Licht rücken. Ein Künstler, der mit seiner Stimme eine Brücke zwischen den Welten schlägt, zwischen der Leinwand und unseren Herzen. Heute ist er nicht nur die Stimme aus dem Off, sondern unser Gast hier auf der Bühne. Bereiten Sie sich darauf vor, von einem wahren Meister seines Fachs in die Welt der Synchronisation entführt zu werden. Meine Damen und Herren, mit einem großen Applaus, der unverwechselbare, der grandiose, der einzig wahre Dietmar Wunder.
Dietmar!
Ja. Also jetzt fehlen mir die Worte. Ich habe ja gerade noch sagen wollen, KI ist ja, aber jetzt ist vielleicht KI mein bester Freund.
Ja, du willst es hier einstecken.
Und das ist ja wirklich, das ist ja ein Hammer. Erstmal sehr schön bei euch zu sein. Ihr macht es total schön. Ich höre euch sehr, sehr gerne zu.
Wir hören dir lieber zu.
Ja. Erstmal schön, dass ihr da seid und dass ihr noch ein bisschen bleibt, wenn ihr möchtet. Großartige Themen, die wir da haben.
Eigentlich hast du ganz wenig Zeit. Ne? Ich habe dich neulich erst gesehen auf der Bad Boys-Premiere.
Ja.
Du hast ja Martin Lawrence gesprochen. Gestern warst du auch irgendwie, du bist ja ständig unterwegs. Was sind die nächsten Projekte? Was hast du dieses Jahr schon alles gemacht?
Also was ich wirklich sehr, sehr schön finde, ich habe gerade vorhin erzählt, ich mache diesen Beruf seit 34 Jahren. Und ich habe in den letzten Jahren wirklich erleben dürfen, da wo ich herkomme, nämlich von der Bühne, bin ich jetzt wieder zurückgekommen. Also ich habe natürlich, das wissen vielleicht viele von euch, sehr viel synchronisiert, sehr viel Hörspiele gemacht, Hörbücher. Aber ich bin jetzt wieder viel auf der Bühne, um über meine Berufserfahrung reden zu dürfen. Beziehungsweise auch einfach, um vielleicht dieses Live-Event wieder für euch zu präsentieren, dass es eben nicht KI-gesteuert ist, dass wir eben sagen, was ist live? Was macht den Live-Moment aus? Nämlich, dass wir Pausen lassen, dass wir lachen, dass wir meinetwegen uns auch versprechen, dass wir euch erleben, wie ihr reagiert. Also von daher, ich habe jetzt... Gestern hatte ich meine Masterclass. Ich durfte also beibringen Leuten, wie ich morgens mich aufwärme, damit ich richtig sprechen kann. Soll ich es vormachen?
Ja, ja.
Es gibt drei Übungen. Habt ihr Zeit? Okay, pass auf. Die eine Übung ist so, dass ich erstmal meine Lippen oder meinen Kiefer locker mache, indem ich so mache.
Ja?
Also schön, genau, also, ja. So machen. Und dann mache ich eine Übung, dass ich töne. Und zwar, indem ich hier raufklopfe. Ich mache es einmal vor. Und zwar, wenn ihr klopft und dabei macht und merkt, dass dieses dann merkt ihr, dass die Luft hier hingeht. Das heißt, ihr habt einen Anfang von dem Körpervolumen, von dem Stimmansatz, dadurch die Stimmräume. Aber wir wollen jetzt nicht nur darüber reden. Das habe ich gestern gemacht. Dann bin ich nächste Woche, darf ich wieder Hörbuch sprechen. Dann darf ich eine Live-Moderation machen, um eine Autofirma zu präsentieren, um das neue Modell zu präsentieren. Also ganz unterschiedliche Bereiche. Und das Schöne ist, ich darf immer meinen Beruf, meinen Entertainment-Faktor halt reinbringen, dass ich sage, ich kann euch ja kurz mal in die Welt von James Bond entführen, von Adam Sandler entführen. Dadurch, dass ich ohne KI Bilder entstehen lasse oder versuche, Bilder entstehen zu lassen für euch, dass ihr vielleicht nachher echt sagt, stimmt, der klingt jetzt gerade wie Martin Lawrence oder wie Daniel Craig in dem Moment.
Ich weiß immer gar nicht, wie viel ich dich fragen darf, weil in Venedig ist jetzt gerade Queer angelaufen. Ja, ja. Der neue Film mit Daniel Craig. Wer hat den nochmal gemacht?
Luca Guadagnino.
Ah ja, Luca Guadagnino. Machst du den auch wieder?
Bisher ist noch keine Veröffentlichung raus. Ich habe nämlich genau das auch mich gestern gefragt. Und es gibt auch noch keinen, es ist Netflix oder welcher Verleih es synchronisieren wird. Also ich gehe mal davon aus, dass, wenn er synchronisiert werden wird, dass ich das dann auch machen werde. Weil ich habe ja ein bisschen seit 18 Jahren eine Verbindung mit dem Mann.
Du machst ihn seit 18 Jahren?
Seit 18 Jahren, 2006.
Mit dem James-Bond-Eintritt 2006, ja.
Und hast du dann aber auch so andere, so wie hieß der?
Verblendung, war also alle Filme mit ihm, die er seitdem gemacht hat, genau.
Und Adam Sandler macht ja sowieso, ich nehme an, auf Netflix müsste im nächsten Monat schon wieder was Neues mit
Netflix. Also der macht ja im Grunde genommen einmal pro Jahr oder mindestens im Jahr zwei, drei Netflix-Produkte.
Hattest du den Spaceman auch gesprochen?
Ja, ganz anderer Film mit ihm auch.
Super weirder Film. Aber ich mochte den sehr gerne.
Das ist doch dann auch bestimmt für dich dann mal eine Herausforderung, weil Adam Sandler in Spaceman, und für diejenigen, die ihn nicht kennen, Adam Sandler spielt einen Weltraumfahrer. Den
tschechischen Astronauten.
Ja, ja. Und der trifft dann im Weltall auf eine riesige Spinne und hält mit der philosophische Gespräche. Und ich glaube, ich habe Adam Sandler Jahre nicht mehr so ruhig erlebt. Und normalerweise, wenn du ihn sprichst, muss der wahrscheinlich ein bisschen mehr...
Ne, da gibt's ja die... Adam Sandler ist halt, macht mal kurz die Augen zu und stellt euch vor, ich hätte so ein Lachen in der Stimme, bin ein bisschen schüchterner und rede sehr viel, ohne mich zu sehr zu verhaspeln, aber zwischendurch sage ich auch so ein bisschen, hallo, ich möchte gerne, ob du heute Abend mit mir vielleicht ausgehen willst. Das ist Adam Sandler, wenn er lustige Filme
wenn
macht.
Wenn du Humus sagst.
Aber so, Humus oder ich will schneiden, Haare, sei die Schmachen glänzend, Sohan. Also sowas, das ist Adam Sandler, aber weil du gerade sagst, Spaceman, da gab es noch zwei, drei andere Filme, wo er ganz entweder zurückgenommen spielt oder halt sehr ernst. Er hat natürlich seine eigene Stimme, also seine Stimmfarbe, aber er spielt in diesem Film halt ganz anders.
Punch Drunk Love.
Ja, das ist ganz, ganz so. Ja, genau. Oder auch Die Liebe in mir mit Don Cheadle, interessanterweise, wo er auch selber weint. Und das ist ganz toll, Schauspieler wie ihn begleiten zu dürfen, der eigentlich als Komiker etabliert ist, aber dass man ihn plötzlich in einer anderen Rolle sieht und dass ich das dann mit ihm begleiten darf, kann. Ja.
Wir reden ja jetzt heute über künstliche Intelligenz und hören da immer wieder, Schauspieler gehen auf die Straße und streiken. Und das hört man immer aus den USA. Wie viel davon kommt denn tatsächlich bei dir hier in Deutschland an?
Also momentan ist KI ein ganz großes Thema, macht auch viel Angst in unserer Branche, sei es im Synchron, sei es im Hörbuch, sei es in sämtlichen Bereichen, wo wir mit Sprache performen, natürlich auch als Schauspieler vor der Kamera. Das Grundproblem dabei ist das, genau was du angesprochen hast, es ist ja ganz viel, wird ja Morgan Freeman zum Beispiel experimentiert damit, dass er sich auf mehreren oder in mehreren Sprachen selbst synchronisieren lässt durch die KI. Das würde für uns ja bedeuten, dass wir nicht mehr synchronisieren müssen.
Ja.
Das heißt, dass ja in vielen Bereichen auch schon in den Verträgen steht, sollen wir unterschreiben, inzwischen ist da eine große Gegenbewegung, dass wir sagen oder dass in den Verträgen steht, unsere Sprache, unsere Stimme wird für Training mit der KI weiter benutzt. Da gehen wir natürlich gegen vor, weil rein theoretisch gibt es auch von mir im Netz schon Beispiele, dass Sachen mit mir neu performt werden, mit meiner Stimme, teilweise gar nicht mal schlecht nachgemacht, teilweise schrecklich. Du kannst dir eine Grußbotschaft oder eine Heiratsnachricht mit meiner Stimme irgendwie als Daniel Craig, hallo, ich wünsche dir viel Spaß mit mir. Das klingt ganz schrecklich, aber sie benutzen meine Stimme, was natürlich nicht erlaubt ist.
Wie kannst du denn
es ist nicht erlaubt, es ist Persönlichkeitsrecht. Also ich habe da, also vor allem, wenn damit Geld verdient wird.
Aber kannst du da, weil das stelle ich mir gerade im Internet, ist ja so, irgendein Typ lädt auf TikTok Dinge hoch, weil zum Beispiel bei mir ist es so, seit geraumer Zeit gibt es mehrere TikTok-Kanäle, die meine Videos klauen, die zerschneiden in kleine Teile und einfach bei TikTok re-uploaden. Und ich kann dagegen nicht vorgehen, weil diese Videos von YouTube gestohlen werden und nicht von TikTok. Ich habe dann versucht zu sagen, das ist meins, da wird mein Urheberrecht verletzt. Und TikTok sagt dann, nee, wir finden diese Inhalte aber nicht im Original auf TikTok. Und es gibt dann keine Möglichkeit, da auf Rechtsebene...
Auch eine weirde Art der Akquise von neuen Creatern. Ja. Zu sagen, lad es bei uns hoch, also dann können wir dagegen vorgehen.
Ist ganz seltsam, ja.
Also es gibt mehrere Beispiele, da ist natürlich sehr vordergründig. Da ein Kollege von uns, der hat mitbekommen, dass eine Werbung produziert wurde von einem Bauunternehmen mit seiner Stimme, die er nie gemacht hat. Da hat er Einspruch oder hat er einstweilige Verfügung erwirkt, wurde sofort auch zurückgezogen. Dann gab es jemand anders, der auch eine sehr markante Stimme hat, wo ein YouTuber immer irgendwelche Videos hochgeladen hat mit seiner Stimme. Da hat er nur mal ein Anwaltsschreiben hingeschickt und der war so verschreckt, der Mann, weil er nicht wusste, was daraus wird. Dann gab es einen, ich glaube, Mobilfunkanbieter, der auch eine Werbung geschaltet hat mit einer Stimme, was nie offiziell gemacht wurde, wo dann aber auch hinter den Kulissen dann sich geeinigt wurde, weil die Leute alle noch nicht wissen, wohin geht das. Das Problem ist, also meine philosophische Ansicht ist, was macht denn die Stimme aus? Die Stimme macht aus, dass ihr lacht, dass wir lachen, dass wir weinen, dass wir Gefühle empfinden. Das heißt, die Stimme ist das Einzige, noch mehr als das Visuelle, was die Seele anspricht oder beziehungsweise zum Schwingen bringt und dadurch auch wirklich den Moment in dir bewirkt, dass du sagst, ey, wow, das hat mich jetzt aber echt mal mitgenommen oder ich bin jetzt sauer. Und wenn diese Wirkung einer Stimme, was menschlich ist, künstlich gefaked wird, ist es ein Betrug, meiner Meinung nach, an dem menschlichen Gefühl, an echten Emotionen, was ich ganz gefährlich finde.
Das finde ich einen sehr spannenden Punkt, dass du quasi als derjenige, der das konsumiert, ja, feststellst, du kriegst hier gerade keine menschliche Emotion transportiert, sondern eine maschinelle. Ja. Weil wir sagen immer KI, das klingt so, als gäbe es eine Wolke, die heißt KI und ja, die greift in unser aller Leben und Projekte ein. Und das sind ja da draußen hunderte Produkte. Ganz beispielhaft, ich habe mich mal so ein bisschen durchgewühlt, was so aktuell am Markt ist. Im Musikbereich gibt es zum Beispiel Udio, also U-D-I-O.
Ja.
Und die haben zum Beispiel ein mega geiles Dune-Musical. Baut ihr das hin? Und es klingt, als hätte Disney daraus im Wüstensand
ein
Dune-Musical mit. Da sehen sie Paul Atreides und es klingt wahnsinnig gut.
Sandwurm,
ich habe es gestern mit Studio-Sound angehabt. Ich zeige dir das nachher
ja?
Verstanden. Zeige ich euch beiden. Krass. Und davor noch eine Gospel-Version von einem anderen, von einem Rap-Song, dachte ich auch, das klingt halt so echt. Und bei Gegenüberstellungen klingen diese ganzen Autotune-Sachen von echten Menschen viel schlechter. Und warte ganz kurz, bevor du, um mal ganz explizit zu sein, nur Beispiele. Disney hat eine KI, die heißt Face Director. Die nutzen die, um zum Beispiel bei digitalen Shots, bei Avengers Infinity War und bei Endgame hat man es für Thanos verwendet, um aus verschiedenen Takes, wo jedes Mal Josh Brolin ein bisschen eine andere Mimik abgebildet hat, genau den für sie perfekten Moment abzupassen und dieses Bild zu formen, was sie brauchen. Da greift KI an. Oder Lucasfilm hat beispielsweise eine KI, die heißt Skywalker Sound. Da sind alle deren Sounds abgelegt, um für neue Inhalte, die dann visuell drüber crawlt und guckt, was für ein Sounddesign passt denn jetzt gerade? Ist es düster? Sind wir in der Wüste? Haben wir staubig? Haben wir Wasser? Und geben denen den Vorschlag, um diesen Soundfindungsprozess voranzubringen. Ich sage das nur kurz, diese Beispiele. Und da habe ich Dutzende gefunden und sie stehen stellvertretend für hunderte Programme, die sich alle parallel entwickeln, wo auch Google mit drin ist, wo auch Apple mit drin ist, also an großer Front mit Gemini und wie diese ganzen Softwaren heißen, um immer in bestimmte Bereiche Dinge zu ermöglichen. Ja. Und da fand ich krass, wie echt Stimmen zumindest im Gesang inzwischen klingen können.
Da wollte ich was Kontroverses quasi sagen, weil ich glaube, wir machen uns da auch ein bisschen was vor, wenn wir uns sagen so, nee, wir können als Menschen nicht ersetzt werden, weil das würde man merken, man würde die Leidenschaft oder so nicht merken. Als du gerade den Text vorgelesen hast, das ist ein Text, den könntest du auch eins zu eins so schreiben.
Weil
es halt krasses Geschwurbel ist. Aber also das ist halt, man merkt, ehrlich gesagt...
Jede Woche mit ihm, ne, diese Zeit zu verbringen und dann so niedergemacht.
Ich finde, ne, ganz am Anfang hast du gemerkt bei ChatGPT weiß noch nicht so wirklich, was es wann zu benutzen hat. Es waren zum Teil Falschaussagen mit da drin, aber das ist ja immer besser geworden. Ich glaube, wir werden an den Punkt kommen, wo wir bei Stimmenmodellen das auch nicht mehr so richtig mitbekommen. Also James Cameron hat letztes Jahr auch bei Spezialeffekten für Avatar Way of the Water hat er gemeint, dass Machine Learning ein ganz großer Teil auch ist, wie sie diese Spezialeffekte anwenden. Und ich glaube, da ist es noch nicht so ausschlaggebend. Bei Sound glaube ich schon noch am ehesten. Bei Sound glaube ich, ist immer noch was anderes, wenn dann wirklich der Audioingenieur dasteht und sagt, das muss jetzt in diese Szene hineinpassen. Aber ich glaube, auch da können KIs so lernen, dass es schon möglich ist, uns zu ersetzen und dass du vielleicht nicht mehr den Unterschied merkst, ob dann ein echter Mensch dahinter steht oder nicht. Machst du da wirklich diesen Schnitt für dich, dass du sagst, so nein, echtes Einsprechen kann man niemals ersetzen?
Also ich würde erst mal sagen, natürlich bin ich auch Liebhaber von Filmen. Ich meine, wenn man mal anfängt, Gollum gibt es ja nicht wirklich. Und trotzdem liebe ich die Filme mit Gollum und denke, der ist echt. Natürlich feiere ich auch, das ist ja auch schon hergestellt künstlich. Also das heißt, ich finde das ja toll und unterstütze das auch, will auch in die Welt. Also Dune gibt es ja auch nicht wirklich. Das heißt, ich gehe auch in die Filme und feiere die und weiß gleichzeitig, das ist nicht real, das ist nicht echt. Bei Stimme, sagen wir mal so, das Problem ist klar, ich bin persönlich betroffen. Was ich schwierig finde, ist, wenn Gefühle künstlich hergestellt werden, warum muss ich mir etwas Künstliches anhören, um mich berühren zu lassen. Also wenn ich jetzt mal sage, pass auf, ich habe hier eine Radioshow, da ist ein künstlicher oder ein KI-Moderator, dann brauche ich doch keine Stimme mehr. Also warum will ich denn eine Stimme hören? Weil sie mir etwas erzählt. Aber warum will ich dann meinetwegen eine künstliche Intelligenz haben? Weil wenn ich einen Mensch habe, also da bin ich vielleicht Nostalgiker. Ich finde, wenn es darum geht, eine Vision herzustellen in einem Film, ein Bild zu kreieren, einen Film zu kreieren mit Bildern, die nicht wirklich existieren, ist vielleicht, finde ich, ist was anderes, weil dann kannst du sagen, Star Trek, also hier die alten Enterprise-Folgen, da ist dann wirklich ein Raumschiff da und so. Aber bei der Stimme ist etwas, was so emotional ist. Also warum feiere ich das, dass ich mir etwas anhöre, was aber nicht echt ist?
Ich meine, du hast ein gutes Beispiel eigentlich gerade genannt mit Gollum.
Ja.
Weil ich glaube, wenn du diesen Charakter Gollum hast und sagst einer KI, leg da mal eine Stimme drauf, das kann eine KI. Aber Andy Serkis hat am Set ja eine kreative Entscheidung getroffen, ja, nämlich, dass er so im Grunde spricht. Und dieses, ne, diese eigene Vision für einen Charakter zu haben, das ist, glaube ich, eine Sache, die kann eine KI,
eine hoffe KI, ich. Letztendlich kann, Entschuldigung, dass ich unterbreche, eine KI kann ja nur nachmachen bisher.
Ja, ja.
Und es ist alles nur, also schon existent. Also deswegen denke ich, dann kann man es doch auch lassen. Und weil du vorhin das Beispiel nanntest, dass halt inzwischen kannst du oder in Zukunft kannst du vielleicht die Filme sehen und mit den Originalstimmen gleich umsynchronisiert hören. Da frage ich so ein bisschen, es gibt ja auch viele, die sagen, synchronisierte Filme wollen wir gar nicht sehen, weil die Originalstimme ist die Originalstimme. Also ja, wenn man jetzt ein bisschen provokanter ist, sagt man Morgan Freemans Deutsch-KI-Stimme ist nicht seine Originalstimme. Warum soll ich mir die dann anhören? Ja. Dann höre ich mir doch die Originalstimme an, eigentlich. Und dazu kommt, dass du sagst, momentan ist es jedenfalls noch so, dass die Sprachmelodie, die Ausdrucksweise von einer KI, wenn sie Morgan Freemans Englisch, weil ich jetzt gerade mal Morgan Freeman sage, es gibt natürlich auch andere Beispiele, die wird nie hundertprozentig diese Feinheiten der deutschen Sprache oder französischen Sprache rüberbringen können, weil sie ja sich anlehnt an das englische Original. Das kann natürlich noch verbessert werden, aber da frage ich mich wieder, warum muss man das denn machen? Weil
um Geld zu sparen.
Um Geld zu sparen, klar.
Also, damit du weißt dann, es doch selber.
Aber das nächste wäre, wenn Brad Pitt sagt, okay, ich habe hier meine Stimme auf Deutsch, meine Rechte an meiner Stimme in Deutsch, dafür möchte ich so und so viel und für Französisch auch. Ob die da wirklich so viel sparen, wäre die Frage.
Ich habe hier ein ganz explizites Beispiel aus der Wirtschaftswoche.
Ja. Oh, das ist gut, ja.
Übrigens, Motorvision spart inzwischen 17% ihrer Ausgaben, weil sie ihre, also Motorvision, da gibt es dann ganz viele Autosendungen auf D-Max und so, die sparen 17% ihrer Kosten, weil sie ihre Voice-Over von KI sprechen lassen.
Echt jetzt?
Ja. Aber dein sicherlich geehrter Kollege Charles Rettinghaus hat darüber ja gesprochen, über, dass es ja wirklich fraglich ist, was kostet das, wenn jetzt Keanu Reeves sagt, okay, hier 100 weitere Sprachen, ihr kriegt meine Stimme. Weil er sagt, eine menschgemachte Synchro von einem Film, und da reden wir ja nur von Hauptdarstellern, nicht von zweiten Hauptdarstellerinnen und Nebenrollen und so weiter. Eine deutsche Synchro kostet, sagt er zumindest über Daumen gepeilt, 80 bis 100.000 Euro gut gemacht. So, und damit hast du dann auch alle Rechte einigermaßen eingekauft und damit bist du dann durch.
Ja.
Und das würde sich ein Brad Pitt sicherlich für einen 82 oder 84 Millionen Einwohnermarkt wie Deutschland oder deutschsprachigen Raum, der noch größer ist, sicherlich mehr vergüten lassen als nur einen niedrigen sechsstelligen Betrag, nehme ich mal an.
Ich denke mal, das wird einer der Gründe sein, dass die Leute dann sagen, dann synchronisieren wir lieber also selber in einer anderen Sprache. Und dann ist ja auch noch die Frage, wie lange dauert es noch, bis das so stattfindet? Ne? Dauert es nur noch 2 Jahre, dauert es 3 Jahre? Es ist sehr aufwendig. Da muss ja erstmal ein Techniker die KI so konstruieren, dass dann diese Lippensynchronität funktioniert, dass die Texte auch so synchron, das kann vielleicht dann ChatGPT, wie auch immer, herstellen, dass es dann wirklich auch den Inhalt, nicht nur it's raining cats and dogs, es regnet Hunde und Katzen oder Katzen und Hunde, das kannst ja, die KI darfst du nicht übersetzen. Du musst dann also die Sprache auch nachempfinden, sodass es den Sinn der jeweiligen Kultur auch trifft.
Ja, das Ding ist halt, das läuft ja dann irgendwie unter, klingt jetzt ein bisschen wirtschaftlich, das ist eine Anschubfinanzierung. Ne?
Ja,
also um diesen Punkt einmal zu erreichen, dann wird es teuer, aber da spart man immer. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, vor dem man wahrscheinlich Angst hat, weil die Studios machen sich ja noch freier, wenn du an den Punkt kommst, wo du KI so trainieren kannst, dass du auf Knopfdruck alle Sprachversionen rausgegeben hast. Hast du Angst davor? Und mach das auch, was ich meine, du machst Synchron, wie du gesagt hast, nicht erst seit 3 Jahren.
Ja.
Und es ist sicherlich was anderes, ob man ganz frisch auf diesem Markt ist oder schon ein paar Jahrzehnte macht und sagt, naja, irgendwann wird es ja vielleicht auch mal dein Leben mit anderen Sachen genießen oder verbringen, sagen, mich betrifft es vielleicht gar nicht so sehr. So
also das ist ganz ehrlich, das ist genau ein Punkt. Also ich sage, ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass ich komplett abgeschafft werde. Ich würde heute jungen Schauspielern und Schauspielerinnen empfehlen, fokussiert euch nicht auf Synchron, sondern macht auch noch andere Bereiche, weil nur noch Synchron wird nicht mehr so lange existieren, dass man schwerpunktmäßig Synchronsprecher oder Synchronschauspieler, Schauspielerin sein wird, sein kann. Und dazu kommt noch, oder das ist wiederum ein bisschen provokant nach vorne gedacht, wenn wir dann alle durch KI ersetzt werden, dann ist vielleicht unser Exklusivfaktor, dass man sagt, wow, da ist ja der echte Wunder noch mit der echten Stimme. Der ist nicht gefaked. Also dann kannst du den live mal erleben oder anfassen. Das ist dann vielleicht nochmal so ein Exklusivmoment, den wir haben. Angst, ich mache mir ungern selbst Angst vor etwas. Ich beobachte das sehr genau und ich möchte mich mit dem, nennen wir es jetzt mal Feind, anfreunden, ihn kennen, damit ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Es gibt ja auch Modelle, dass wir sagen oder dass wir gefragt werden, oder die Idee ist da, pass auf, wir nehmen mit dir was auf und dann nehmen wir einen Teil deiner Stimme, wenn du damit einverstanden bist, und nehmen das bei einer Werbung zum Beispiel. Wir nehmen den Hauptspot auf und dann ist meinetwegen ab morgen im Kino, ab übermorgen im Kino, ab heute im Kino. Und das werden wir generieren mit der KI. Bist du damit einverstanden? Ja, unterschreibst du hier. Ich kriege dafür Geld. Es muss natürlich rechtlich geschützt sein. Es muss auch technisch geschützt sein. Das sind Ansätze, wo man sagt, da brauchst du nicht mehr ins Studio kommen, verdienst aber trotzdem deinen Teil dafür. Aber es ist so eine Entwicklung, wo man sagt, es ist ein Hilfsmittel, um meinetwegen zu erleichtern, so eine Prozesse. Wenn das funktionieren würde, ja. Wenn man mich fragen würde, Dietmar, verkaufst du deine Stimme als KI-Trainer? Da würde ich sagen, ihr müsst mir so viel Geld bezahlen, dass ich sehr, sehr viele Menschen bezahlen kann damit, damit die nämlich nicht arbeitslos werden und damit ich nicht da sitze und sage, ich habe mich selbst abgeschafft. Also ich finde, das ist ein ganz auch moralisches Thema natürlich. Ja.
Moralisches Thema, zwei Beispiele. Zum einen, Netflix hatte ja eine Dokumentation über Andy Warhol veröffentlicht vor 2 Jahren,
ja,
wo sie Andy Warhol zurückgeholt haben. Quasi, sie haben aus einem 3-minütigen Interview seine Stimme genommen, um eine KI anzutrainieren, sodass er in dieser Doku aus seinem eigenen Tagebuch vorliest. Und das wirkt für Leute so, das hat er nie gemacht, nie aufgenommen, als wäre das seine Stimme. Und genauso auch die Erfahrung, erinnert euch vielleicht, ich glaube, es war letztes Jahr, gab es eine Pumuckl-Neuauflage bei RTL bzw. RTL Plus. Und was? Charles, ja, ist Clarin. Clarin heißt mit Vornamen.
Genau, Hans Clarin.
Hans Clarin ist 2005 verstorben. Und Zuschauer hatten die Möglichkeit, die neue Synchro zu schauen von Pumuckl oder die mit KI bestückte Version von Hans Clarin, der aber 2005 verstorben ist.
Dazu muss man sagen, dass die Familie...
hältst du davon?
Die Familie hat das also, erlaubt, ne?
Also die Familie hatte zugestimmt, das muss man erstmal vorab sagen. Also die hat erlaubt, dass diese Stimme benutzt werden durfte. Der Schauspieler, der dann gecastet wurde, war auch im Austausch und hatte dann auch gesagt, ja, ihr könnt meine original eigene Version hören und die mit Hans Clarin generierte KI-Version. Und viele sagten, ey, ist es ja toll, Hans Clarin ist wieder da und der klingt ja wie früher. Da stelle ich auch ein bisschen provokant in den Raum, ja, ist das denn so schlimm, dass wir nicht unsterblich sind? Ist es denn nicht auch okay, dass man sagt, Filme mit Robert Redford, na gut, er lebt zum Glück noch, aber mit Paul Newman oder mit anderen Schauspielern, die verstorben sind, Sean Connery, die sind verstorben, dann ist das halt so, das ist nun mal ein Lauf der Dinge, wir sind Menschen, wir sind sterblich, dann ist das aber auch okay, wenn man dann sagt, du kannst dir die Filme ja immer noch angucken und anhören. Und für immer fortleben zu müssen, ja, es ist der Wunsch nach Unsterblichkeit, aber ich finde das auch okay. Da wirst du natürlich.
Ist witzig, weil im Showgeschäft streben ja die Leute danach, einen so großen Fußabdruck zu hinterlassen, ja, dass sie unsterblich über ihren Tod hinaus sind.
Bist du ja dann aber auch. Zum Beispiel, es gibt ja, Gott hab ihn selig, Thomas Dannenberg, die Stimme von Sly, also hier von Sylvester Stallone, von Arnold Schwarzenegger, ist verstorben leider, ja. Und der klingt aber, den kannst du dir immer noch anhören, der ist unsterblich, weil er immer anzuhören ist. Und wenn du aber dann natürlich fragst, was ich auch schon gefragt wird, aber Dietmar, stell dir mal vor, du könntest deine Stimme jetzt so KI'en, dass deine Kinder, Kindeskinder und sozusagen deine Stimme immer wieder hören können mit neuen Geschichten. Ich finde, das muss nicht sein, weil das ist einfach so, so ist das Leben, finde ich.
Ist das gruselig?
Die Vorstellung?
Im Jahr 2345 machst du Flughafenansagen am BER2, der dann 40 Jahre zu spät fertiggestellt wurde.
Also wenn es eine KI gäbe, die Robert-Hofmann-Videos erstellt nach deinem Tod, würdest du auch nicht wollen, oder? Also ich meine, es wäre einfach für die KI, also weil viel muss sie nicht können.
Also im Kern ist es eine Frage, wer bin ich denn eigentlich noch, wenn ich so ersetzt werden kann? Und die zieht sich ja nicht bloß durch kreative Berufe, sondern durch jeden Beruf. Und die Frage ist, und das führt ja weiter, die Arbeitskraft, die wir auf den Markt bringen, wann wird die noch gebraucht, wenn eine KI immer mehr von all dem übernehmen kann?
Ja, das ist glaube ich, ein tiefmenschliches Thema. Wir alle wollen ja nicht ersetzbar sein. Wir sind alle super gerne sehr einzigartig und ganz wichtige Schneeflocken. Ja. Erzählen.
Nee, also fällt mir ein zum Beispiel, es gibt der Begriff Person, kommt aus dem griechischen Persona durch den Klang. Also der Mensch, die Person, wird im Grunde genommen als Individuum ganz dort charakterisiert durch die Stimme. Das Zweite ist, dass kein Mensch die gleiche Stimme hat. Die Stimme ist einzigartig. Und das ist, also sind alles Sachen, deswegen sind wir nicht ersetzbar. Und das ist auch schön so.
Es gab ja dieses Jahr noch einen Fall, der ging groß durch die Medien. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Scarlett Johansson ist vorgegangen, sehr viele nicken, wir haben es im Podcast auch schon angesprochen. Scarlett Johansson ist vorgegangen gegen OpenAI. Die hatten angekündigt, dass das neue ChatGPT-Modell eine neue Stimme namens Sky bekommt. Und der große CEO von OpenAI, Sam Altman, redet seit Jahren darüber, dass Her sein absoluter Lieblingsfilm sei, wegen der KI-Stimme, die von Scarlett Johansson da gesprochen wurde. Und plötzlich kam Sky, wurde vorgestellt und dann klingt es wie Scarlett Johansson und die hört das selbst und sagt, Moment mal, sie wurde nämlich vorher gefragt, ob sie vielleicht ihre Stimme leihen würde, hat das verneint und dann haben die per KI eine Stimme bauen lassen, die sehr ähnlich klang. Und wenn man es hört, muss man sagen, ich kann es euch leider jetzt nicht vorspielen, aber also wenn man die Augen schließt, ich würde immer an Scarlett Johansson denken. Und sie ist dann dagegen vorgegangen, hat sofort mit dem Anwalt ist sie reingegrätscht und OpenAI hat die Stimme dann wieder zurückgezogen. Und das ist aber natürlich bei einer Person wie Scarlett Johansson, die dann auch das Geld hat, um dagegen vorzugehen, aber auch, wo die Medien dann groß berichten. Ich hatte gestern erst ein Video gesehen, zwei ganz kleine US-amerikanische Synchronsprecher sind vorgegangen, auch gegen ein Unternehmen, wo eine KI, deren Stimmen, die sind einfach so Sprecher auch für Hörbücher. Ja. Und die haben natürlich nicht die Gravitas, um da groß auf sich aufmerksam zu machen. Und die haben sich dann aber an die Medien gewandt. Und deswegen in den USA hat man das gerade ganz viel, dass man immer wieder diese kleinen Geschichten, Synchronsprecher gehen auf die Barrikaden, weil sie plötzlich im Internet ihre Stimme irgendwo hören. Ne, ganz oft hast du ja, ich weiß, ich habe das bestimmt mal gesehen auf YouTube, wenn ihr nach irgendeinem Film sucht, gibt es diese Zusammenfassungen. Das sind so ganz viele osteuropäische Kanäle, glaube ich, wo eine KI die Filme crawlt, nimmt sich die Szenen raus und dann ist dann immer diese gleiche Stimme darüber, die dann erklärt, in Godzilla ist plötzlich ein riesiges Monster. Also es wird dann quasi, ChatGPT schreibt es, eine KI-Stimme spricht es ein. Wahrscheinlich sogar von der KI wird es noch hochgeladen, sodass du gar nicht mehr eine menschliche Beteiligung hast. Und damit machen die Millionen von Klicks. Und da sind ganz viele Sprecher, die sich dann da irgendwie wiederhören im Detail. Und das, ne, ist natürlich hochbedrohlich.
Das ist auch so, dass es rechtlich momentan noch sehr, sehr schwer ist, weil wenn du rein theoretisch einen Teil von mir nimmst, meiner Stimme, einen Teil von Charles Rettinghaus und dann noch einen Teil von...
Dann kriegst du ein neues Kunstwerk.
Und dann hast du so eine kleine Stimme, die so ein bisschen so klingt und so, da muss ich erstmal nachweisen rechtlich, dass das wirklich meine Stimme ist. Und das ist rechtlich momentan noch sehr, sehr schwer.
So hat es dann Sam Altman auch gemacht. Sie haben dann gesagt, haben dann irgendwie nachweisen wollen, nee, es ist nicht ihre Stimme. Und klar, wenn man es dann ganz genau nimmt, ist es das nicht. Aber es ist so nah dran gewesen, dass es dann halt schon wieder klar war, dass sie sich davon zumindest haben inspirieren lassen. Und wo fängt dann der Persönlichkeitsklau eigentlich, wo fängt der Rechtsfaktor an?
Ich habe eine beruhigende Frage vielleicht. Es gibt ja immer wieder Anläufe, disruptive Technologien zu involvieren, wo man immer wieder Angst hatte, oh mein Gott, alles wird sich verändern. Es gab zum Beispiel schon den Versuch in den 80er Jahren,
Fernsehen,
alle Schwarz-Weiß-Filme zu kolorieren. Weil alle Studios haben das Problem, die sitzen mehr oder weniger auf einem 100 Jahre alten Katalog von großen Filmen. Die könnte man ja nochmal auf den Markt bringen, wenn eine junge Zielgruppe sagt, ach, so ein Film von 1940 in Schwarz-Weiß, oder nicht in Schwarz-Weiß.
So wie es bei Videospielen ja auch gemacht wird.
Genau, in Farbe und in 8K und so. Das würde ich mir nochmal angucken, weil die Geschichten waren gut. Aber der Versuch ist in den 80er Jahren gescheitert. Als ich ungefähr 10 Jahre alt war, haben wir so 3D-Brillen mit einer roten und einer blauen Folie bekommen.
Super.
Für 3D im Kino. Keiner wollte es sehen. Wir sind jetzt auf der IFA. Ne? Vor 10 Jahren ging es hier um 1000-Hertz-Fernseher. Vor 8 Jahren ging es um Curve-TVs. Vor 4 Jahren ging es um 8K, 12K-Fernseher. Und das Einzige, was bei den Leuten zu Hause zählt, ist, mach mal größer. Ja? Größer, das ist was wir wollen. Ist das vielleicht wie all diese Dinge, 3D, Hertz, kolorieren, Sachen, wo Leute Angst haben, aber dann feststellen müssen, die Nachfrage ist eigentlich gar nicht da.
Glaube ich
nicht. Ist das vielleicht zu viel heiße Luft?
Glaube ich nicht. Aber also, sag mal du.
Also
aber
ich würde sagen, ist so ein Zwischending. Also ich glaube, es ist viel Panikmache dabei natürlich. Was heißt, oder die Angst ist groß, weil wir nicht wissen, was da mit uns passiert oder was dann meinetwegen, wie wir überholt werden oder irgendwann kommt der Terminator nach Hause und schafft dich ab. Wie weit geht das? Wie weit werden wir auch in gewissen Berufszweigen abgeschafft, dass es erstmal gefeiert wird und dass es total abgefahren ist? Und wenn du dann meinetwegen klickst du auf das Tool und kannst sagen, guck mal, jetzt klinge ich wie und jetzt drückst du darauf und dann klinge ich wie so und so. Und dann irgendwann ist aber vielleicht der Wunsch wieder da, ach weißt du, aber eigentlich ist das Echte doch noch schöner. Ich meine, wenn die Leute jetzt wieder anfangen, Digitalkameras zu kaufen und wir haben alle tolle Telefone, wo wir viel bessere Fotos machen können. Also dieser Wunsch nach Retro ist ja, finde ich, immer wieder da. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Hype vielleicht auch wieder ähnlich wie bei den Fernsehern oder bei der Technik ein bisschen zurückfährt, weil das Menschliche ist ja nach wie vor sehr da, also der Wunsch danach. Zum Beispiel viele Live-Events finden wieder statt, Live-Hörspiele, junge Menschen, die ich erleben darf bei Live-Events, die sagen, ey, das ist so schön, live zu erleben. Und das war auch vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren nicht so im Kommen.
Corona zeigte ja im Grunde sehr stark, was für soziale Wesen wir sind und dass wir die Anwesenheit von anderen menschlichen Wesen brauchen, um nicht einzugehen. Und auch die Fortwirkungen gibt es ja nach wie vor zu spüren.
Ja, wobei man sagen muss, ich finde bei KI, da wird gerne übersehen, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel von sowas reden, wie dass die Filme neu koloriert werden müssen. Es geht ja dann viel darum, was will der Endverbraucher und nimmt der Endverbraucher das eigentlich an? Aber bei künstlicher Intelligenz ist ja der große attraktive Faktor zum Beispiel für die Filmstudios, wahnsinnig viel Geld zu sparen, Jobs einzusparen, Prozesse zu erleichtern. Wir wissen selber, wir haben in den letzten 2 Jahren im Podcast viel darüber geredet, dass die Budgets explodieren bei Kinofilmen. Wir reden mittlerweile über 350 Millionen Dollar Filme. Und wenn KIs dazu beitragen können, das zu minimieren, da geht es gar nicht so sehr darum, was wollt ihr, sondern da geht es eher darum, was wollen die Leute, die es einsetzen. Und deswegen wird das auf jeden Fall immer weiter eingesetzt werden.
Aber eigentlich hast du gerade selber gesagt, es geht um den Endverbraucher. Also andere Technologie, sehr spannend, Elektroauto.
Es geht nicht um den Endverbraucher.
Ach so, ich meine schon. Andere Technologie, nehmen wir das Elektroauto, das ja versucht wird, immer wieder in den Markt zu drängen. Wir selbst haben eins zu Hause, ich bin grundsätzlich Fan. Viel weniger Teile, weniger Wartung, weniger Leute, die es bauen müssen und so weiter und so fort. Ist aber ein bisschen teurer. Trotzdem zeigt sich am Markt, wenn du es nicht genug förderst und über den Preis regelst, die Leute nehmen diese neue Technologie nur bedingt an. Die Absätze brechen weltweit ein, obwohl sie eigentlich da ist und technisch wahrscheinlich sogar überlegen ist.
Wir haben ja heute hier ein Publikum.
Ja.
Ich würde mal gerne kurz fragen, wer glaubt, dass die KIs die Filmindustrie maßgeblich verändern werden? Da hast du es. Ich denke mal, also es sind schon, ich würde jetzt sagen, die Hälfte ist zumindest dafür. Ich glaube, das wird große Einschnitte geben, weil du siehst es ja auf allen Ebenen. Egal, wo du gerade hinguckst, du öffnest eine App und es ist eine KI mit vorinstalliert. Die Handys werden immer mehr davon haben. Und gerade beim Film, glaube ich, wird das sich wirklich durchsetzen können.
Ich glaub,
und wie du ja auch selber sagst, ne, du glaubst zwar nicht, dass du es noch erleben wirst, aber es wird wahrscheinlich der Punkt kommen.
Also erstmal, ich bin gar nicht da. Ich bin eigentlich eine KI von mir selber. Ich sitze gerade zu Hause. Sagen wir mal so, ich glaube, es wird auf jeden Fall viel in die Richtung gehen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dieser Hype wird dann zurücknehmen, dass dann irgendwann so eine Mischung entsteht. Ja? Dass man sagt, okay, wir wollen doch vielleicht wieder was Menschliches haben. Könnte ich mir vorstellen. Ja?
Naja, du hast diesen Hype und die Möglichkeiten, das fasziniert die Leute meist.
Ja.
Dann braucht es aber irgendwann die Regulierung dessen. Ne? Weil wenn es dann in Richtung wie Fake News gibt, oder nehmen wir Davids Stimme und Bild lässt sich perfekt kopieren. Und ich mache von David entsteht auf einmal ein Video, wo der unsagbar schlimme Sachen sagt, wo man denkt so, hä? Einmal gesehen hat man das ja im Kopf. Also es führt zu einem nachhaltigen Schaden des Rufes, nur weil das existiert, obwohl er es nie angefertigt hat. Wird es viele Fälle geben, wie reguliert man das? Durch das Regulieren entstehen Grenzen, wo sich vielleicht einige sagen, ach, dann finde ich es gar nicht mehr interessant. Und es wird einige Zeit dauern, bis sich genau das auspendelt. Wir haben gerade eine Kraft in eine Richtung und die Gegenkraft hat, glaube ich, noch nicht angesetzt. Merklich, die das regulieren will und muss. Wir sind an einem sehr frühen Punkt. Und das sieht man einfach auch in den Wirtschaftszahlen und so weiter, weil gerade muss die ganze Hardware erst in den Markt, die das ermöglichen kann, Nvidia und Co. Und dann wird man sehen, was passiert. Aber es geht sehr schnell und ich glaube, wir kommen nicht so schnell hinterher, uns damit anzufreunden.
Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist natürlich die ganz große Gefahr, die dadurch entsteht. Ne? Dass wir natürlich noch gar nicht darüber reden, Fake News und sowas. Also was ist denn, wenn dann plötzlich der Staatsoberhaupt oder wo auch immer aus dem und dem Land offiziell in den Nachrichten verkündet, ich erkläre hier mit dem Krieg und das ist aber alles KI-generiert von irgendwelchen terroristischen Ideen oder so. Die Gefahr, die politisch weltweit entsteht dadurch, das ist ja das, was auch gerade, glaube ich, irgendwann war es Elon Musk, der gesagt hat, wir müssen doch ein bisschen vorsichtiger sein, damit umzugehen, weil was da sozusagen in der Dunkelzeit oder in den dunklen Gefilden gemacht werden kann, das ist natürlich schon auch nochmal ein anderes Thema. Da sind wir als Künstler total unwichtig.
Also, gerade X bedient sich ja Flux. Flux ist eine Open-Source-KI, die wahnsinnig fotorealistische Videos erstellt. Vielleicht hast du es mal gesehen, es gibt ja diese Videos, wo Donald Trump mit einer schwangeren Kamala Harris daneben sie die Ankunft ihres Kindes feiern, er über den Bauch streichelt. Also super weirde Konstellationen, die so durch die Welt gehen. Und das hatte David auch nochmal mir ein paar Beispiele geschickt. Wenn man sich Midjourney anschaut, das ist jetzt bei der Version 6.1, vor 2,5 Jahren sah, wenn du reingeschrieben hast, schick mir, mach ein Bild von einem Hund.
Das habt ihr auch mit Midjourney gemacht.
Das ist jetzt Midjourney, ich glaube 6.0. Und meine Frau mit ganz schlechtem Ausgangsmaterial, muss man sagen. Ein Foto und trotzdem geht das. Und wir haben hier noch 10 andere Beispiele. Es gibt David und mich noch als Pirat.
Du hast weniger Haare und bei mir ist der Hals endlos lang.
Bin ja ein bisschen verliebt in euch.
Als König und Königin gibt es uns noch als Piraten. Wir haben einige Versionen. Aber inzwischen sehen die schon sehr fotorealistisch aus. Ne? 2,5 Jahre
später. Ja, auch die Text-to-Video-Apps. Also das ist ja eine Sache, die ich auch in meinem Video für die Zukunft in Aussicht gestellt habe. Ich denke, es wird der Punkt kommen, wo wir auch mit wenigen Mausklicks eigene Filme machen können. Und ich muss sagen, ich freue mich tatsächlich auf diesen Tag, wo das möglich ist. Ich glaube, auch da wird eine Regulierung nötig sein, weil auch da ist die Frage, woher nimmt die KI dann das Material? Aber es gibt ja schon vielfältige Modelle, was möglich sein wird. Dass zum Beispiel KIs dir eine 3D-Umgebung deines Lieblingsfilms berechnen. Nehmen wir an, du guckst gerade die legendäre Tanzszene aus Pulp Fiction. Und du kannst dann, es gibt schon Modelle, die in der Lage sind, dir den Rest des Raumes zu errendern und zu errechnen. Und du könntest die Kamera in diesem Raum 360 Grad um John Travolta herumdrehen. Und
Sim quasi, Physics heißt so eine zum Beispiel.
Oder dass du, das habe ich neulich mal bei Twitter gepostet, da hat jemand mit einer KI so ein Programm geschrieben, wo er Jason und die Argonauten, den alten Fantasy-Klassiker aus den, ich glaube, 70ern war das, mit Harryhausen, wie ist sein Vorname nochmal?
Ich weiß es nicht.
Okay, mit diesen Stop-Motion-Sachen. Weiß es jemand, hat sie mal gesagt? Ray Harryhausen, so Ray. Genau. Mein Gott, wie habe ich denn den Namen vergessen können? Ja. Mit den Skeletten. Da kämpft Jason gegen die Skelette und eigentlich ist es eine Szene gewesen, die mit sehr vielen Schnitten unterbrochen wurde. Und was der gemacht hat, ist eine ungebrochene Kamerasequenz zu erstellen, die noch total quatschig aussieht, weil Jasons Gebeine fangen dann irgendwann an, so herumzuwackeln und so. Aber es zeigte schon, was mal möglich sein wird. Nämlich, dass du jede Szene in Abfolge miteinander kombinieren kannst und dann mit einer Kamera quasi deine eigene Kamerafahrt erzeugst und das Ganze aber dann wird von der KI, die Szenen, die vorher durch Schnitte nicht zu sehen waren, werden von der KI quasi erträumt.
Das, wofür die Wachowskis bei Warner 15 Millionen brauchten, um den Shot zu machen, um Neo ringsrum quasi, kostet dich dann eine Stunde am Computer.
Ja, und du kannst es zu Hause vor allen Dingen machen. Und das ist, glaube ich, also für jemanden wie mich, der das total spannend findet, auch so selbst.
Der nicht gerne rausgeht, wolltest du sagen, oder was?
Entschuldigung. Nee, ich gehe schon gerne raus, aber der selber mal so mit Filmszenen herumspielen würde. Aber das klingt schon spannend. Wahrscheinlich werden wir dann alle verklagt von 20th Century Fox, wenn ich meinen eigenen Alien-Film mache, aus dem bestehenden Alien-Material. Aber es kribbelt mir in den Fingern, wenn ich daran denke. Ich weiß nicht, ob es euch da anders geht.
Also ich glaube, dass diese Möglichkeit natürlich, bin ich jetzt total begeistert und denke, oh, das möchte ich auch mal gern lernen, aber mir eine Filmszene dann so zu selbst herstellen zu können. Und natürlich, wenn ich mir überlege, dass damals Avatar 1, dieses 3D-Kino mit echten Kameras, das ist ja auch alles legendär und da hast du gesagt, das willst du mehr erleben und sowas. Die Frage ist, oder sag du erst mal, Robert, deine Meinung dazu und schon.
Ich wollte gerade sagen, du, Dietmar, ganz zum Beispiel von dir, es gibt genug Leute, die, glaube ich, privat auf ihrer Mailbox gerne ihren Vor- und Nachnamen hätten, wo es dann heißt, hallo, hier ist
so mein Name ist,
genau. Und da lass mal eine Nachricht.
Bin gerade nicht da.
Die sagen, auch für mich mache ich das. Ne? Mein Nachbar, der sitzt da, wäre der Erste, der sich so freuen würde, wenn der Vor- und Nachname auf seiner Mailbox in der James-Bond-Stimme käme. Und das wäre ein ganz einfaches Beispiel, gar nicht mal auf der großen Skalierung, sondern im ganz, ganz kleinen, wo Leute für sich sagen, oh, ist schon, die Stimme finde ich toll. Ich liebe ja David Nathan als deutschen Sprecher. Ja, die ursprüngliche Johnny Depp-Stimme mal vor Markus Off und vor dem dann danach.
Das hat auch Ralf Zander früher gemacht. Kennt ihr den noch?
Der hat andere Stimmen.
Und der hat doch diese Telefonanrufe. Der hat, glaube ich, einmal im Studio gesessen und hat alle möglichen Namenskombinationen. Maria, Detlef. Und dann hat der, du konntest da anrufen und Geburtstagsgrüße von Ralf Zander.
Und dann mit dieser komischen
Pause. Herzlichen Glückwunsch,
Claudia
Müller. Ja, oder so. Das kann dann später, das muss Ralf Zander nicht mehr selber machen.
mit der Stimme ist es natürlich wieder das Ding, ich habe ja erleben dürfen oder darf es immer wieder erleben, dass die Leute, wenn sie uns kennenlernen, also uns hinter den sozusagen den Schauspieler, die Stimme, dass sie sagen, es ist so toll, sie kennenzulernen, ich bin mit ihnen oder mit dir groß geworden. Du bist der Held meiner Kindheit oder weiß ich nicht, seitdem Daniel Craig James Bond ist, begleitest du mich mit deutscher Stimme. Das ist so, so schön, dich persönlich mal zu erleben und zu hören. Und es klingt ja wirklich so, auch wenn du jetzt nicht sagst, mein Name ist, du klingst trotzdem so ein bisschen wie James Bond oder Adam Sandler. Und das würde mit der KI schwer sein. Wenn da ein Computer steht und du würdest dich mit dem unterhalten oder
ich die KI. Ich sehe uns hier in 5 Jahren sitzen.
Ja, meinst
du? Einen Test machen.
Dann einen Test machen, ja. Dann ja. Sitzt hier wirklich ein KI-generiertes Wesen.
Ich würde sagen, packen was, oder?
Packen was?
Packen was? Oder hast du noch ganz klare Sachen, wo du sagst, oh, das ist noch so?
Nö, nicht wirklich. Ich hatte überlegt, ich weiß nicht, wir haben ja eine Handkeule. Vielleicht hat noch jemand im Publikum eine Frage für Dietmar. Da vorne liegt die Handkeule. Robert, wenn du mal so freundlich wärst, dafür müssten wir mal ganz kurz an die Regie. Wir brauchen die Handkeule.
Hi.
Hi.
Der Julian, eine Frage. Ist es schon mal vorgekommen, weil ich stelle mir vor, das ist doch sehr tagesformabhängig, dass aus Daniel Craig aus Versehen mal Adam Sandler wurde bei einer Synchro?
In der Regel nicht, nur wenn ich es jetzt aus Spaß gemacht habe. Und zwar aus dem Grunde, wenn wir synchronisieren, ist es so, dass wir ja dem Schauspieler, also in dem Fall Schauspieler, Schauspielerinnen, synchronisiere ich selten, außer bei Jack und Jill mit Adam Sandler, da spielt er Frau und Mann. Ihr müsst euch vorstellen, ich stehe diesem Schauspieler gegenüber, wie in einen Spiegel gucke ich. Das heißt, ich gucke ihn an, Daniel Craig, der als Bond natürlich eine sehr starke Körperspannung hat, eine unaufwendige Art zu artikulieren und die Sachen sehr auf den Punkt bringt. Das heißt, sein Gesicht gibt gar nicht Adam Sandlers Mimik her. Sandler hat mehr dieses eher lässige Dastehen, so ein bisschen Lächeln in der Stimme. Das heißt, es passiert nicht, dass ich ihm ins Gesicht schaue und ihn dann anders synchronisiere, weil erstmal höre ich die Originalstimme und dann sehe ich die Mimik. Und das ist immer das, was ich sage, guck dem ins Gesicht, guck der Mimik, guck der Artikulation und der Körperspannung, der Körperhaltung. Und dadurch passiert es eigentlich nicht, dass ich dann als Daniel Craig wie Adam Sandler klinge. Ja,
sehr gerne. Du bist ja auch großartiger Sprecher. Ne, Robert, Borderlands neulich. Also wer sagt, ich habe Bock, 15 Euro in den Müll zu werfen und Borderlands gucken möchte,
ich kann, da wieder kann Robert Woche in der deutschen Version... eine Stunde zu verbringen.
Was sagst du in Borderlands?
Das darf ich, glaube ich, hier nicht sagen. Das sind wirklich viele Schimpfwörter, die Richtung Vergewaltigung gehen.
Was, echt?
Die schreien im Hintergrund sehr fiese Sachen, was sie mit anderen vorhaben.
Da würde ich gleich nochmal eine Frage nachschießen wollen. David, wenn du mit einer KI Borderlands in gut machen könntest, würdest du es tun?
Ich glaube, also wenn ich selber die Möglichkeit hätte, meine eigenen Verbesserungen umzusetzen, dann bin ich ja wieder in der Pflicht, was Gutes umzusetzen. Weißt du, als Kritiker ist es total einfach zu sagen, die anderen haben Scheiße gebaut, aber selber plötzlich kreativ zu sein, würde mich ja unter Druck setzen. Und da will ich nichts mit zu tun haben.
Das ist doch der Vorteil von diesem Job.
Ja.
Meckern.
Das tut mir leid.
Meckern, ohne Meckern besser kann ich zu gut. Machen.
Hi, vorhin hattest du gesagt, es war in einem Film, wo Don Cheadle und
Adam Sandler.
Wer entscheidet, wen sprichst du dann? Warum sprichst du den einen, warum nicht den anderen? Wer entscheidet das und warum?
Also ich habe den Film damals gesehen und dachte so, gleich mit welcher dem Verleih, das war Sony.
Nee, welcher
und
Film?
Das war Die Liebe in mir.
Die Liebe in mir.
Genau, ein sehr ernster, trauriger Adam Sandler-Film. Und da habe ich sofort gesagt, darf ich beide sprechen? Da hat der Verleih gesagt, Dietmar, ich mache es auch einfach mal so zum Ausprobieren umsonst, damit ihr mal hört, dass es meiner Meinung nach funktionieren würde. Und da wurde damals entschieden von Seiten des Verleihs, dass ich präsenter mit Adam Sandler in der Öffentlichkeit stehe als mit der Stimme, also als Don Cheadle. Und dadurch wurde entschieden vom Verleih aus, dass ich Adam Sandler synchronisiere. Und es gab ja auch einen Film, Escape Plan heißt er doch, ne, mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone.
Ja.
Und da wurde auch vom Verleih entschieden, dass Thomas Danneberg, der die beide synchronisiert hat eigentlich, dass sie ja nicht beide synchronisiert.
Jetzt Sylvester Stallone, glaube ich, gemacht, ne?
Genau, er hat nur Stallone und Schwarzenegger wurde von einem Österreicher synchronisiert. Und der klingt dann wirklich ein bisschen so, das ist sehr lustig. Ich glaube, er wurde sogar, also Schwarzenegger wurde sogar original gefragt. Meistens ist es dann Entscheidung des Verleihs. Ich hatte einen Film synchronisiert, beziehungsweise die Regie gemacht, da hat Charles Rettinghaus, spricht ja Robert Downey Jr. eigentlich, und Jamie Foxx, es waren zwei. Und da hat allerdings Charles selber entschieden. Mit dem Verleih dann natürlich zusammen, da hat der Verleih gesagt, wen willst du synchronisieren? Und er hat gesagt, die Rolle von Jamie Foxx war herausfordernd dann noch und da hat er dann Jamie Foxx synchronisiert. Ne?
Moin, erstmal danke für den interessanten Vortrag. Und ihr habt ja auch viel darüber geredet, dass von Studio-Perspektive es sehr interessant sein kann, Geld zu sparen durch KI. Und dann die Frage ist, wie gut das angenommen wird von den Konsumentinnen. Und da wäre meine Frage, ob ihr euch vorstellen könnt, dass es dann quasi so eine Kennzeichnungspflicht gibt. Bei so Sachen wie jetzt hier der Marvel-Serie Secret Invasion, da war das ja schon so durch Mund-zu-Mund-Propaganda, dass das eben Thema war, dass das ein KI-Intro ist. Aber ob man sich da irgendwie sowas vorstellen könnte, wie zum Beispiel, dass No Animals Were Harmed by the Production, sowas quasi für KI, damit halt dann auch die Konsumentin...
Du meinst in den Credits dann am Ende?
Zum Beispiel, dass man halt...
Also ich würde sagen, also ja, definitiv. Wir kennen es ja von anderer Stelle. War das in Frankreich so, wo fotogeshoppte Werbebilder von Frauen, muss drunter geschrieben werden, dass die Bilder gefotoshoppt sind, um nicht in der Öffentlichkeit dieses verzerrte Bild also Bodymorphing quasi zu unterstützen. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass du den Leuten klar machst, das ist nicht die Realität, weil die Leute fangen sich ja irgendwann an mit ihrem, wie wollen sie aussehen oder wie hat meine Kunst auszusehen, fangen an, sich daran zu orientieren. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man klar macht, dass das jetzt hier KI ist oder nicht. In den USA ist es ja so, dass Autoren, darum haben sie ja gestritten, von KI unterstützt werden dürfen, ohne angeben zu müssen in ihrer Arbeit, dass es KI-gestützt ist, ihre Ideen. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Streitpunkt. Und ich finde, man sollte es, um auch den Leuten Druck in ihrer Kreativität und Entfaltung rauszunehmen, klar machen, ey, vieles davon ist nicht von einem Menschen erschaffen. Weil das schafft, glaube ich, sonst ein ganz schönes Zerrbild an Erwartungshaltung an einen selbst. Und das ist, glaube ich, sehr gefährlich. Meine Meinung.
Ja. Hallo, ich habe noch eine Frage. Hauptsächlich für David, aber geht auch an alle drei. Und zwar, weil du vorhin sagtest, dass du es cool fändest, wenn man eben mit KI dann selber mal so Filme, von mir aus Filme, die es schon gibt, nachkreiert oder eigene Filme macht. Aber ich persönlich finde jetzt schon so ein bisschen, ich bin ein bisschen überwältigt von dem, was es alles gibt. Streaming an Dienstag, wie viele Filme. Also ich weiß manchmal gar nicht, wenn ich abends den Fernseher anmache, was soll ich jetzt wo schauen.
Da brauchst du eine KI für.
So, aber... Würdest du das dann so für den Gag, also für dich selber quasi so Filme erstellen oder wirklich so, weil dann erstellt ja quasi jeder Filme und dann gibt es ja Milliarden von Filmen, also quasi so, ich nehme jetzt einfach Harry Potter Version 1.5.8.9, weil irgendjemand dann mit der KI da seine Version gemacht hat. Ich fände oder meine Meinung ist so ein bisschen, ich bin jetzt schon so ein bisschen überfordert und dann gibt es ja quasi noch mehr und dann verliert quasi Film, Stimme, die ganze Kunst so noch mehr die Einzigartigkeit. Und manchmal freue ich mich darauf, wenn ich bei einem Marvel ein Jahr warten muss. Egal, ob es dann Mist wird oder nicht. Gerade sieht es halt nicht so gut aus. Aber manchmal freue ich mich einfach, wenn ich warten muss und schaue, was macht das Studio, was machen die Regisseure. Und wenn dann jeder anfängt, wild rum zu Regisseur zu spielen oder Filmproduzent zu spielen.
Also ich glaube ganz ehrlich, dass... Es wird sich wahrscheinlich so ein bisschen so ausspielen, wie es ja bei YouTube oder bei TikTok auch ist. Heute kann ja jeder Content Creator sein. Und es ist ja trotzdem nicht so, dass jeder auch damit erfolgreich wird und dass jeder auch gehört wird. Es wird wahrscheinlich auch da so sein, womöglich kann zu Hause jeder mit wenigen Klicks einen Film bauen und auch ins Internet hochladen. Aber ob das dann auf so einer, was auch immer es für eine Plattform sein wird, im Meer an Content untergehen wird. Weil wenn ich Katzenvideo eingebe bei YouTube, finde ich natürlich Millionen davon. Und genauso ist es bei Filmcontent. Aber bei einigen Leuten bleibt man dann hängen. Ich glaube, es wird immer auch mit Persönlichkeit zu tun haben. Und Persönlichkeit überträgt sich ja auch in ein kreatives Werk. Und es kommt, glaube ich, darauf an, wie gut ist das umsetzbar. Also ein Beispiel nur, bei Videospielen ist es ja schon seit den 90ern so, dass so Spiele wie Duke Nukem 3D sind damals mit einem eigenen Editor gekommen. Und ich weiß noch, als das passiert ist, saß ich da und dachte, boah, krass, ich werde jetzt den ganzen Tag eigene Levels bauen. Und dann habe ich mich einmal in diesen Editor gesetzt, gesehen, dass das übelst anstrengend ist und habe sofort aufgegeben. Sofort. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Level gebaut. Und mein ganzes Leben lang habe ich immer gedacht, so, aber Bock hätte ich schon. Da wird wichtig sein, wie AI-Tools, wie das Publikum damit umgehen kann, wie der normale Kunde das machen kann. Das wird sich noch herausstellen und deswegen, ich glaube, so eine Flut wird es immer geben. Wir leben jetzt halt einfach in diesem Überfluss-Zeitalter, wo wir von Content niedergeprügelt werden. Mir geht es ja genauso. Ich weiß immer gar nicht, was gucke ich zuerst und dann schreibt mir Robert wieder, ach, hast du gesehen, Napoleon.
Ich habe heute Rebel Ridge angefangen wegen dir.
Ja, den gucke ich mir heute auch noch
an. Die ersten 25 Minuten, Knaller.
Ja, Rebel Ridge auf Netflix, großer Tipp, habe ich jetzt schon mehrfach gelesen. Der Napoleon Director's Cut, ist einfach so released worden und ich, der mit Filmen zu tun hat, kriegt das nicht mehr mit. Und das wird wahrscheinlich ja bei allen Sachen künftig so sein, weil wir erschlagen werden. Ich glaube aber, dass es dann diese Pipeline gibt, wo nur ganz wenige wirklich bekannt sind.
Und man sieht ja auch, dass du in guter Gesellschaft bist mit diesem Überdruss. Du hast jetzt seit Jahren immer wieder Friends, Simpsons, Big Bang Theory, Modern Family, also eigentlich Dinge, die eigentlich durch sind, wo die Leute aber wissen, oh, das ist gut, das kann ich mir nochmal angucken. How I Met Your Mother, meine Frau ist so jemand, die kann das immer wieder gucken. Viele gucken lieber das, wo sie wissen, oh, da kriege ich jetzt eine richtig gute Zeit, statt sich durch diesen Wust zu wühlen und warten lieber ab, wenn was wirklich dann als gut ankommt in der breiten Masse, dann ein bisschen später auf den Zug einzusteigen und nicht mehr vorne dabei zu sein. Und ja, das ist ein Problem, sich da zurechtzufinden. Was wir aber auch merken, Leute sind dankbar, dass man kuratiert durch diesen ganzen Dschungel.
Ja, bei mir sagen sie immer nur, ich meckere. Hat noch jemand eine Frage? Da, ja.
Hi, um beim Thema AI zu bleiben, erstmal schön, euch live und in Natura zu sehen. Meine Frage, die, glaube ich, geht in eine ähnliche Richtung. Und zwar, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich bald so sein wird, dass man seinen Film nach Wunsch völlig unabhängig von anderen erstellen lassen kann, so ohne Schauspieler, ohne Toningenieur. Du bist quasi dein Regisseur und dein einziger Mitarbeiter ist dann die KI. Oder ich habe auch vor kurzem ein Interview gesehen von so einem hohen Tier bei Google, der auch in AI involviert ist und der meinte, wird bald so kommen, dass du deiner AI sagst, ja, bau mir mal einen Klon oder programmier mir mal einen Klon von TikTok. Und
also von der ganzen Plattform.
Ja, genau. Und meine Frage ist ja zum Beispiel TikTok, da arbeiten ja 10.000 Menschen zusammen, kooperieren miteinander. Und wenn du halt so völlig unabhängig alles selber kreieren kannst, ohne jemand, mit dem du zusammenarbeitest, dich austauscht, ob das dann in Zukunft viel noch diese Einsamkeit der Menschen voranbringt und halt ja, ist ja auch irgendwie wie eine Krankheit, wenn man so mit sich alleine ist. Und ich glaube, selbst du, David, wirst mir zustimmen, dass dein Leben ohne Robert ziemlich leer wäre.
Oh.
Ist wirklich so, auch wenn ich gerne über ihn schimpfe, aber es ist tatsächlich so. Ja, ich glaube, Einsamkeit ist ein großes Thema und wenn du nicht mehr am Filmset zusammenkommst oder wir sowas hier machen, wenn du nicht mehr im Tonstudio stehst und
oder
dann
mit einem... Oder hier wäre. Nein.
Ja, genau, aber auch du hast ja dann Synchronregisseur etc. Es ist Teamwork und wenn das wegfällt, dann glaube ich, starten wir in ein großes Alter der Depressionen. Das ist, glaube ich, noch der menschliche Faktor, den man oft vergisst. Ne? Also es wird häufig über Jobs, die man verliert, gesprochen, aber eben nicht darüber, dass wir dann alle nur noch zu Hause in der schwarzen Boot sitzen und Knöpfe drücken und am Ende, was hat man dann davon? Das ist, glaube ich, noch so ein ganz grauer, vernebelter Part von KI, der noch gar nicht abzusehen ist. Das
sind ja zwei Sachen, wenn du überlegst, was nach Corona passiert ist, wie viele Menschen in Depressionen verfallen sind, die Einsamkeit. Und es würde ja KI fördern, dass wir alle nichts mehr zu tun haben. Leute sagen auch, ist doch super, wenn ihr nicht mehr arbeiten müsst, dann könnt ihr eure Hobbys leben. Weil ich sage, ja, aber so viele Hobbys kann ich gar nicht haben, wenn ich nichts zu tun habe. Und abgesehen davon, wovon bezahle ich die Sachen, die eine KI herstellt, wenn ich nicht arbeiten gehe? Vielleicht gehe ich auch arbeiten, weil es meine Erfüllung ist. Also sind so viele.
Stellt das System Dinge. Arbeit und Entlohnung in Frage?
Ja, genau, deswegen.
Ja. Hi, also ich habe mich eben so ein bisschen gefragt, weil mir persönlich beim Film so der Rahmen, der Frame immer sehr wichtig ist, so das Visuelle, dass es halt eine klare künstlerische Intention irgendwie gibt. Und du hattest eben, David, darüber gesprochen, du würdest gerne zum Beispiel die Pulp Fiction, oder es gibt das schon, dass man die Pulp Fiction-Szene nehmen kann und dann quasi diese Kamera darum bewegen kann. Für mich, wie gesagt, ist die künstlerische Intention so wichtig und ich frage mich so ein bisschen, wenn ich das dann so sehen kann und wenn ich das so machen kann, verwäscht es nicht irgendwie, für euch jetzt halt auch immer so die Frage, verwäscht es nicht irgendwie so diese Intention total, weil ich gucke mir ja so ein Pulp Fiction aus dem Grund von Tarantino an und nicht von Uwe Boll.
Wäre aber mal interessant, Uwe Bolls Pulp Fiction,
es wäre interessant,
da würde ich Geld für bezahlen.
Wenn sich Uwe Boll hinstellen würde mit so einem hohen Budget und das machen würde, dafür würde ich tatsächlich auch Geld bezahlen, aber halt dieses, einfach diese Entrahmung quasi, dass jeder sagen kann, ich mach eine ganz andere Bewegung irgendwie dahin. Das finde ich irgendwie fragwürdig, oder? Also,
ich sehe es als Spielzeug. Ne? Also ich würde sagen, wenn das kommt, also weil du wirst ja nicht im Kino sitzen und dann hat jeder eine Maus und dann streiten sich die Leute drum, wo geht die Kamera jetzt hin, sondern das ist vielleicht was auf den Streaming-Anbietern ein Feature sein könnte, vielleicht was man in einem eigenen Programm macht und vielleicht wird es auch gar nicht irgendwie als kommerzieller Part eingesetzt werden. Ich glaube, gerade wenn du so schaust, was die Entwicklung so macht, alle entwickeln in 1000 Richtungen und jeder guckt mal, was geht. Und ich glaube, dabei wird sich auch herauskristallisieren, was bleibt wirklich hängen und was kann man auch in der Filmentwicklung, was ist da auch praktikabel und was kann man auch mit dem Endkunden antun.
Ich finde halt spannend, gar nicht mal Meisterwerke oder Werke, die existieren, zu verändern, sondern dass jeder, ähnlich wie bei YouTube, die Möglichkeit hat, sich darzustellen. Das heißt, du kannst dir selber deinen Plot, deine Geschichte überlegen und hast die Möglichkeit, weil viele Leute haben...
Und auch bei YouTube gibt es ja viele Leute, die haben nichts von der Kamera zu suchen,
weil die halt einfach...
Ja, aber die versuchen es, die haben Spaß und vor allem, wenn es Leute gerne sehen, so be it. Aber zum Beispiel Regisseur zu werden, bei einem Filmstudium angenommen zu werden, wahnsinnig schwieriger Weg. Vielleicht kann man auch nicht aus irgendeinem Ort weg, um in der Großstadt das zu studieren. Vielleicht hat man nicht das Durchhaltevermögen oder kann gar nicht so am Set mit vielen Leuten, weil an so einem Filmset gibt es auch eine Menge Machtgefälle, was vielleicht auch viele Leute stört. Und es ist die Möglichkeit für Leute, sich auszuprobieren auf einer künstlerischen Ebene, die ihnen sonst verwehrt bliebe oder die 5 oder 10 oder 15 Jahre Lebenszeit bräuchte, um Erfahrung zu sammeln. Und das finde ich eigentlich den spannendsten Ansatz, eine audiovisuelle Geschichte nach seinen Vorstellungen zu formen, ohne auf Pulp Fiction oder Titanic oder irgendwas anderes zurückgreifen zu müssen. Denn all diese Geschichten sind in ihren Grundansätzen ohnehin schon seit Jahrhunderten existent. Ne, neu erfunden wird das Rad nicht. Und das finde ich eigentlich viel spannender. Also als Spielkasten was zu verändern, ja, aber um sich auszudrücken und entdeckt zu werden, so wie diese Filmemacher von diesem YouTube-Kanal, die Talk to Me gemacht haben, ne,
war
ja früher auch nicht möglich, auf diese Art und Weise auf einmal ganz groß dabei, den Großen mitzumischen und mitzuspielen. Da finde ich das eigentlich richtig toll, weil da können, glaube ich, fantastische Geschichten geschrieben werden, wo Leute von überall die Chance haben, ihren Filmtraum umzusetzen.
Erstmal danke, dass ihr das gemacht habt. Und dann nächste Frage, also die Frage, dadurch, dass ihr KI nur Sachen nimmt, die schon da sind, gerade Thema für dich, glaubt ihr nicht, dass es dann eine unendliche Flut an Legacy-Sequels wird, die da auf uns zukommt, wenn dann KI Filme macht?
Ja, das wäre das Allerschlimmste, was ich mir vorstelle. Und wir müssen dann die Kritiken dazu machen. Ich habe ja jetzt schon häufig, wenn ich ins Kino gehe, denke ich so, oh, ne, dieser Gag, das ist ja von der KI geschrieben worden, den liest man gefühlt gerade auf Letterboxd in jeder zweiten. So fühlen sich die halt häufig an. Ich hoffe, dass weiterhin aber eben diese großen kreativen Macher es geben wird, wie du sagtest, eben Quentin Tarantino oder du wirst doch einen Martin Scorsese nicht ersetzen können. Und ich glaube auch zum Beispiel, dass man uns nicht unbedingt ersetzen kann. Also es wird Modelle geben, die unser Gesicht oder unsere Stimme kopieren können, aber es braucht halt eben immer noch eine kreative Entscheidung davor. Also da muss man klar sagen, das ist natürlich sehr nah an der Realität. Dementsprechend ja, wird eine interessante Zukunft. Legacy-Sequels hätte ich gerne immer weniger. Wir haben jetzt vorgestern Beetlejuice. Wann machst du die Kritik?
Die ist jetzt, geht in 15 Minuten online.
Also schnell nach Hause laufen, die angucken. Den haben wir zum Beispiel geguckt und das ist so, da hatte ich das erste Mal seit langem das Gefühl, das ist ein Sequel, was sich nicht so wie ein Legacy-Sequel anfühlt. Den möchte ich empfehlen. Der hat zwar echt nervige Stellen, aber der ist richtig, ist immer wieder auch, hört er dann nächste Woche im Podcast, was wir da weiter zu denken. Aber es geht auch noch so. Deswegen, sowas hätte ich sehr viel lieber. Letzte Frage, falls noch jemand möchte.
Ich würde mal ganz kurz zurückgehen auf das Thema Stimme. Ich glaube, dass die Zukunft von KI darin liegt, dass ich den Schauspieler sehe wie einen Adam Sandler. Und dass die KI das bewirkt hat oder so, dass ich seine Stimme in verschiedenen Sprachen sozusagen in der gleichen Tonlage, also sprich in seiner Stimme höre. Meine Frage ist halt, glaubt ihr, dass es in die Richtung geht oder wird es weiterhin so sein, dass wir immer wieder Adam Sandler mit Dietmar dann sozusagen...
Ich glaube, angedacht ist sein, dass sie wollen wirklich, dass Adam Sandler Originalstimme Deutsch spricht. Nicht meine sozusagen, sondern dass die Klangfarbe der Originalschauspieler ist. Angedacht ist wirklich, glaube ich, dass dann die Originalstimme des Schauspielers oder der Schauspielerin dann in unterschiedlichen Sprachen.
Aber es ist wahrscheinlich deutlich teurer, wahrscheinlich das umzusetzen, weil die Rechte an den Originalakteuren, die mehrere Millionen dafür nehmen werden, deutlich teurer sind, als eine deutsche Synchronisation anzufertigen.
Aber wenn jetzt jemand zu dir kommen würde, Dietmar, und sagen würde, hier, du hast jetzt 1 Million,
genau,
die zahlen wir dir, dafür nehmen wir deine Stimme und dürfen jetzt mit deiner Stimme machen, was wir wollen. Was würde Dietmar Wunder sagen?
Genau, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich würde sagen, nein.
Mach 10 Millionen draus und dann
können wir sagen, naja,
das würdest du sagen.
Ich hab gesagt, ich würde entweder so viel Geld verlangen, damit ich viele Leute auszahlen kann, die dadurch nicht mehr arbeiten.
1 Milliarde.
Ja, ganz ehrlich. Und ja, also das wäre wahrscheinlich mein Ansatz. Aber natürlich ist es verlockend, die Vorstellung zu haben, zu sagen, pass auf, hier, wir geben dir das Geld, damit kannst du viele Menschen glücklich machen, aber ich verrate dann auch irgendwie einen Berufsstand, was ich liebe und was ich gelernt habe. Ja.
Danke, Dietmar, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht. Danke, Robert. Danke euch.
Danke euch.
Wir hören uns nächste Woche im Podcast.